Hallo und herzlich willkommen zu unserem Politik-Podcast aus Koblenz, Grünzeugs. Ich bin Janina und heute sind bei mir Kim, unsere Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Christopher, unser Sprecher der Partei und Lena, unsere Sprecherin.
Hallo.
Hi. Hallo. Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine etwas größere, umfangreiche, würde ich mal behaupten, Folge vor uns. Wir machen den Jahresrückblick.
Jedes Jahr meine Lieblingsfolge. Ich freue mich ja immer drauf, weil es immer so nochmal Revue passieren ist.
Wenn man da so viel erzählen kann.
Ja, das tue ich eigentlich nicht so gerne. Aber.
Erzählen? Nee.
Überhaupt nicht. Also wenn man dich kennt, nee. Du bist ja gar nicht von der ganz ruhigen Natur. Ja.
Mir wurde gerade schon mal ein Mikro runtergeregelt, weil ich zu laut war.
Alles klar. Ich würde sagen, wir starten, weil wir haben viel vor uns heute. Das Jahr war voll und lang und es gab viel zu tun. Und deswegen starten wir mal direkt mit unserer Schnellfragerunde. Schnell ist die Betonung hier. Was war denn euer persönliches Highlight im Jahre 2024?
Das war direkt... Oh, Entschuldigung. Unsere vielen Neumitglieder. Das ist auf jeden Fall mein persönliches Highlight. Wir haben ganz, ganz viele Neumitglieder, vor allem seit dem 6.11. dazu gewonnen. Und das ist einfach ein richtig schönes Gefühl. Es gibt richtig viel jetzt Stärke für den Wahlkampf.
Ich würde die Demo nennen im Januar, weil das wirklich ein unglaubliches Gefühl war, irgendwie vor 7000 Leuten auf der Bühne zu stehen und die Leute waren on fire und haben gezeigt, wie toll es ist, wenn sich so viele Menschen gegen Rechtsextremismus einsetzen.
Genau, da kann ich mich anschließen. Bis heute auch der Moment, mein politischer Moment, der am prägendsten irgendwie war, am eindrucksvollsten, am gänsehautmäßigsten und das war mein Moment des Jahres.
Und wer war denn eure Person des Jahres?
Giselle Pellicot. Und ich glaube, dieser Satz mit der Scham muss die Seite wechseln, ist wirklich so der Satz, der auch ins Jahr 2024 sich eingemarkt hat.
Robert Habeck als gute Grüne, sage ich das jetzt, unser Kanzlerkandidat.
Wenn ich privat drauf gucken würde, natürlich mein Sohn, der jetzt gerade eins geworden ist, das war natürlich privat auch ein spannendes Jahr für mich, weil ich das erste Jahr mit ihm quasi verbringen konnte, meiner Frau. Aber politisch würde ich sagen, wenn ich drauf gucke, was alles in diesem Jahr passiert ist, mit der Kommunalwahl, mit der Bundestagswahl, dann war es Kim für mich.
Oh.
Wenn man mal guckt, auch und Andi, glaube ich, auch, also dein Freund, weil was der, ich glaube, der hat das Größere geleistet dazu. Von der Kreisvorsitzenden, dann Spitzenkandidatin in der Wahl, jetzt Fraktionsvorsitzende und Bundestagskandidatin und das alles in einem Jahr, das war schon ein krasses Jahr.
Ich habe versprochen, dass ich danach nicht noch was Nächstes draufsattel.
Ich wüsste gar nicht, was noch kommt. Was kommt als Nächstes?
Keine Flausen in den Kopf setzen. Genau. Dann beschreib doch mal das letzte Jahr in einem Wort.
Turbulent.
Wahnsinn.
Anstrengend.
Warum?
Komplett unverständlich nach der Erläuterung von Christopher gerade. Okay, welche Veranstaltung hat euch denn am besten gefallen in diesem Jahr?
Das ist bei mir immer noch die Demo im Januar, da reden wir gleich nochmal drüber. Das war einfach so, ich habe es eben schon gesagt, so ein krasses Ding einfach, dass da, wir haben ja, wie gesagt, wir reden ja gleich noch ausführlich drüber, aber damit gerechnet, dass vielleicht 100 Leute kommen, am Ende waren da 7000, die wir innerhalb von ein paar Tagen da mobilisieren konnten und da oben dann noch zu reden und die Leute auch sowas mitzugeben, ich werde heute noch darauf angesprochen, auf die Rede und auf diesen Tag, das war schon beeindruckend.
Da schließe ich mich gleich an.
Ja, ich kann mich da auch nur anschließen, würde ich sagen. Ich würde vielleicht noch die LDV, unsere Landesdelegiertenversammlung, nennen, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Die hatten wir jetzt vor kurzem und da haben wir unsere Bundestagsliste aufgestellt und einen neuen Landesvorstand gewählt und das fand ich sehr spannend.
Das war auch deine erste LDV. Ja. Alles klar. Wie sieht es denn jetzt so am Ende des Jahres bei euch aus? Eher Nostalgie oder Aufbruchsstimmung?
Auf jeden Fall Aufbruchsstimmung. Also ich bin tatsächlich ganz froh, dass jetzt ein paar ruhige Tage noch kommen. Aber ich habe schon viel Energie, dann auch diesen Wahlkampf jetzt nochmal zu führen und auch für grüne Ideen zu kämpfen. Und ich glaube, dass wir auch mit Robert nochmal wirklich eine Person haben, wo sich das Blatt nochmal drehen könnte. Und deswegen bei mir auf jeden Fall Aufbruchsstimmung.
Also bei mir auch, aber auch so ein bisschen Nostalgie. Ich glaube, wir machen das ja auch alle jetzt, oder alles, was wir dieses Jahr gemacht haben, wir drei, wie wir hier sitzen, war das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Der erste Kommunalwahlkampf, die erste Kommunalwahl, jetzt die erste Bundestagswahl. Es ist einfach so viel passiert, es sind auch so viele schöne Dinge passiert, dass man einfach mal sagen, das war ein krasses Jahr und es war auch ein krass schönes Jahr.
Ja, ich glaube, bei mir ist es auch auf jeden Fall viel Aufbruchsstimmung. Also irgendwie, ich merke jetzt schon so bei dem Start vom Wahlkampf, da gehen wir ja später nochmal stärker drauf ein, was dann alles so im neuen Jahr passiert. Man fühlt sich schon so ein bisschen sicherer. Man hat irgendwie einmal irgendwie alles durchdacht gehabt und kann das jetzt ein zweites Mal machen. Und ich habe auch richtig viel Lust jetzt, das auch gut durchzuziehen und mich dafür grüne Ideen irgendwie bestmöglich einzubringen mit unserer Partei.
Sehr gut. Dann gehen wir mal zurück zu ganz am Anfang des Jahres, Januar. Wir werden mal chronologisch durchgehen, die Monate. Ihr hattet es jetzt schon mehrfach genannt, die Großveranstaltung, die Demo, die stattgefunden hat, nachdem die Korrektivrecherche veröffentlicht wurde, für die Demokratie gegen den Faschismus. Christopher, du hattest eben schon mal gesagt, es waren knapp 7000 Menschen dann auf diesem Platz zusammengekommen. Wie habt ihr die Veranstaltung erlebt?
Vielleicht erstmal, wie kam es, also auch wie hat sich das entwickelt? Ja. Es war nämlich gar nicht so, dass man jetzt denkt, das war so riesig lang vorbereitet oder so, sondern es waren überall in Deutschland, ist das ja so aufgeploppt, in Hamburg, in Berlin und überall in den großen Städten sind da die Leute auf die Straße gegangen und ich kann mich da doch einigermaßen gut dran erinnern, es war glaube ich, also es war 6-7 Tage vorher, ja. Wo ich dann gesagt habe, lass doch in Koblenz auch machen. Und dann war erst so, ja, voll gut. Dann war ja die Frage, wie machen wir das zusammen? Wir brauchen Vorlaufzeit, lassen wir so in 3-4 Wochen gucken. Dann haben wir aber dann noch gemeinsam gesagt, nee, das muss jetzt auch zeitnah passieren. Und aus irgendwelchen Gründen, weil ein anderes Wochenende später ging es irgendwie aus anderen Gründen nicht, haben wir gesagt, okay, dann jetzt am Wochenende. Und es waren wirklich nur 6-7 Tage und wir haben ja erstmal angemeldet, wir wussten ja gar nicht, was in Koblenz passiert. Koblenz ist nicht Hamburg, Koblenz ist nicht Berlin.
Für 500 Leute zuerst angemeldet. Nee,
noch nicht mal, glaube ich. Ich glaube, noch viel weniger. Ich habe für 100 oder 200 angemeldet am Anfang.
Und dann war es quasi auf 500, wurde, glaube ich, vom Ordnungsamt gesagt, sollen wir es irgendwie hochsetzen am Anfang und dann nochmal so.
Genau, und dann, also das war eine wilde Woche auch in der Vorbereitung.
Ja, genau. Christoph zeigt gerade auf unsere Box, die da steht. Wir haben erst damit geplant, wir holen unsere kleinen Lautsprecher mit, womit wir sonst unsere Veranstaltungen mitmachen. Haben dann irgendwann so im Laufe der Woche, als ja die Presse auch das gut aufgegriffen hat, dann gemerkt, vielleicht sollte man eine größere Anlage besorgen. Haben die dann auch noch besorgt. Am Ende hätten wir noch eine größere gebraucht, um wirklich alle zu erreichen. Aber das war das war eine wirklich wilde Woche. Und das ganz am Anfang vom Jahr. Und dann, glaube ich, jeder, der dabei war, kann das bestätigen. Es war so Gänsehaut. Das war so, der Platz wurde immer voller. Ich habe diesen Platz auch an Karneval noch nie so voll gesehen. Mhm. Ja, meine Frau hat das am Ende gesagt. Ich glaube, sie ist ja dann ein bisschen noch rumgelaufen. Weil auch da auf dem ganzen Platz waren 7000 Menschen und 2 Polizisten. Weil wir warten ja für 100 Leute angemeldet. Also,
Aber auch das Testament, dass es ja auch friedlich war. Also es war
total.
Es gab keine Probleme. Die 2 Polizisten haben gereicht. Das war alles gut.
Ja, voll. Und es war so eine coole Stimmung.
Und es war so kalt.
Und es war so kalt.
Es war irgendwie so ein Tag mit minus 10 Grad oder sowas. Es war richtig vereist. Wir mussten die Bühne noch aufbauen. Es war so unfassbar kalt. Ne? Ja. Genau, dann hattest du die Bühne auch noch aus Gülz mitgebracht.
Nee, die haben wir dann noch abgebaut. Die haben wir noch abgebaut in dem Keller von dem Jugendtreff.
Wir wollten erst eine aus Gülz holen. Das hat dann nicht funktioniert. Dann haben wir die dann noch abgebaut, mussten die oben wieder aufbauen. Und es war wirklich, es war eiskalt. Also ich bin echt nach Hause gekommen und ich glaube, ich war schon gut vorbereitet, weil ich hatte irgendwie 4 Paar Socken an, eine Strumpfhose unter der Hose und trotzdem war es wirklich unfassbar kalt und trotzdem so überragend. Viele Menschen sind trotz der Kälte halt auf die Straße gekommen, ne?
Und es waren ja fast alle Parteien dabei. Also muss man sich nochmal aufwärmen, CDU und FDP war nicht dabei, aber trotzdem standen wir da oben zusammen so als demokratische Mitte und haben da, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen einfach gesetzt und alle, die dabei waren, auch. Und das war einfach ein guter Tag.
Alles klar, dann ab in den Februar, würde ich sagen. Im Februar wurde bekannt, dass das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein die Verhandlungen mit Sana gescheitert sind. Was bedeutet das und war das eine Hiobsbotschaft oder habt ihr das als Chance gesehen?
Also GKM ist so ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Das, glaube ich, können sehr, sehr viele, ich meine alleine das, was man in den Zeitungen immer liest, nachvollziehen. Aber das war dann wahrscheinlich ein Punkt, der erstmal so weit unten war. Aber letztlich muss ich sagen, also wir haben uns ja schon lange auch für ein kommunales Krankenhaus eingesetzt. Von daher ist die Idee dadurch ja ein Stück näher gekommen tatsächlich. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg jetzt auch sind. Und dafür werden wir uns auch im kommenden Jahr weiter einsetzen für ein kommunales Krankenhaus und gute Lösungen für die Mitarbeitenden, damit wir hier in Koblenz weiterhin Gesundheitsstandort sind.
Und auch da muss man nochmal sagen, also sich ein bisschen erinnern, wie das mit Sana ja auch lief, wenn man an die ausstehenden Zahlungen von Weihnachtsgeld gedacht hat oder mal denkt. Und das war ja auch nicht alles Gold, was glänzt, oder da war auch wenig, was geglänzt hat. Also von daher ist das jetzt der richtige Weg. Es war, glaube ich, ein harter Weg, aber der Weg ist jetzt gut. Und es wird sich jetzt zeigen, wie das alles weiter funktionieren wird. Aber der Tag da im Februar war, glaube ich, auch da, kann man sagen, rückblickend auch ein guter Tag, dass wir diesen Weg einschlagen konnten.
Alles klar. Wir machen direkt weiter mit dem März. Wir haben nämlich noch wirklich viel
Wahnsinn,
vor uns.
Tempo hier.
Und zwar, im März fand der erste Wirtschaftsempfang der Grünen Koblenz statt. Warum war es denn ausgerichtet euch jetzt im März so wichtig, einen Wirtschaftsempfang das erste Mal durchzuführen?
Ja, also im März, da muss man dazu sagen, dass da wir schon ziemlich im Kommunalwahlkampf drin waren, auch wenn der quasi noch nicht so aktiv diese heiße Phase angefangen hat, war es so, dass wir schon total dabei waren zu organisieren und das extrem viel Zeit, also ich würde sagen, gerade im März hat es super, super viel Zeit eingenommen. Und wir haben uns, ja, das war natürlich auch schon vor dem Wahlkampf Thema, überlegt, mit wem wir noch Kontakt aufnehmen können, wo wir vielleicht als Grüne noch nicht so wirklich gut vernetzt sind. Was uns aber eigentlich total wichtig ist. Und das war gerade deswegen halt dann ein Anliegen, mit möglichst vielen Vertreterinnen aus der Wirtschaft in Kontakt zu kommen und zu zeigen, auch wir Grüne, wir machen Wirtschaftspolitik, auch wir sind da kompetent und wir sind da ansprechbar. Und dadurch kam diese Idee von einem Wirtschaftsempfang aus, den wir dann auf den März gelegt hatten. Und ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Und ich denke, das werden wir in Zukunft auf jeden Fall auch nochmal wiederholen, weil es einfach ja ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und aber ja, glaube ich, doch häufig, vielleicht jetzt ein bisschen mehr durch Roberts Rolle, kann ich mir vorstellen, aber sonst insgesamt glaube ich halt nicht so uns als Partei unbedingt als Kernkompetenz erstmal zugeschrieben wird und glaube ich auch in der Wirtschaft da ja oft einfach vielleicht so die Kommunikationsbahn irgendwie zu uns fehlen. Ja.
Es war auch eine erfolgreiche Veranstaltung. Also es, wenn man dann guckt, auch wer kam, könnte man ja meinen, wenn die Grünen zum Wirtschaftsempfang einladen, dann kommt keiner. Aber im Gegenteil, es kamen Vorsitzende von Branchen, wo man es vielleicht nicht denkt. Wir erinnern uns, es war ja auch Anfang des Jahres die Landwirtschaftsdemos und trotzdem war der Präsident der Landwirtschaftskammer da oder der Vorsitzende der DEWIKA und viele andere, viele, viele weitere. Und die Kontakte, die man da natürlich knüpft oder geknüpft hat, die sind super wertvoll hier in Koblenz, weil wir alle das gemeinsame Ziel haben, dass wir Koblenz genau. Eben auch weiter besser machen.
Ja, auf jeden Fall. Und wir brauchen halt auf jeden Fall ne, diese Kontakte und die Themen von den Personen, um diese Perspektive irgendwie auch mitvertreten zu können. Also deswegen ist es ganz, ganz wichtig für uns, ja.
Alles klar. Ab in den April, würde ich sagen. Und zwar haben wir da das Thema feministische Stadtplanung in unserem ersten Live-Podcast aufgegriffen. Im Vorfeld gab es ein bisschen merkwürdige, würde ich sagen, Kommentare zum Thema Feminismus von Seiten der CDU Koblenz. Könnt ihr da nochmal kurz aufgreifen, was da passiert ist, was ist vorgefallen und warum hat uns das leicht irritiert?
Ja, das war Wahnsinn. Also wir haben es ja plakatiert, wir haben ja die Veranstaltung, es war Live-Podcast zum Thema feministische Stadtplanung, haben Plakate gehangen, um dafür zu werben und dann greift dann, ich glaube es war Josef Oster, auf einer CDU-Mitgliederversammlung auf. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber
er hat sich über den Begriff Feminismus lustig gemacht und dass wir quasi keine feministische Stadtplanung bräuchten, sondern eine Stadtplanung für alle. Ja, Joke.
Da so, hat jemand das Wort nicht verstanden.
Ja. Ja, lustig. Genau, das ist feministische Stadtplanung. Ja. So, ne? Also auch das, guter Podcast nochmal. Eine Empfehlung, genau.
Der war echt spannend, ja.
Also auch das war eine total tolle.
Das ist auch eine der Folgen, die am meisten gehört wurde. Ich glaube, ganz viele CDUler haben diesen Podcast gehört.
Ja, dann haben sie bestimmt was Neues dazugelernt. Ja. Also war wirklich, ich fand es auch super, super spannend, den da mit zu moderieren damals noch. Und ja, das hat, also war, also super, super spannende Einblicke mit jemandem aus der Wissenschaft, ja.
Und das Coole ist ja auch, also feministische Stadtplanung, also ich habe es ja gerade schon mal angerissen, was ist das überhaupt? Das ist eine Stadtplanung für alle, dass auch Frauen ausreichend berücksichtigt werden. Wir sehen nämlich, das ist in der Regel nicht der Fall. Wir hatten ja jetzt auch nach der Kommunalwahl schon eine Anfrage im Stadtrat zu Toiletten. Und da ist nämlich auch rausgekommen, dass wir in Koblenz 39 Männertoiletten haben und 24 Toiletten für Frauen. Und das ist so ein Punkt, der sehr, sehr greifbar macht, warum wir feministische Stadtplanung auch bei uns in Koblenz brauchen, weil Frauen eben nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
Und ich glaube, das wissen auch wirklich, also ich glaube, da kann auch niemand dagegen argumentieren. Jetzt gerade bei dem Thema Toiletten, ich glaube, man sieht es auf jeder Veranstaltung, es ist, also ist ja immer ein Problem bei Frauen mit den Toiletten. Das ist jetzt wirklich was ganz, ganz Offensichtliches, wo niemand gegen argumentieren kann, und auch das ist feministische Stadtplanung. Und ja.
Ich will das nochmal einzuordnen, also es war ja Wahlkampf, klar, und die CDU hat sich ja darauf beschränkt, ihren Wahlkampf darauf auszurichten, gegen uns zu sein. Also wenn wir plakatiert haben, Fahrradstadt Koblenz, haben die plakatiert, Koblenz ist für alle da, auch für Autofahrer. wenn wir über Koblenz feministische Stadtplanung,
einfach autofreundlicher zu werden.
Kim flutet gerade hier den Podcast-Tisch, mal gucken, ob alles überleben. Aber wenn wir dann plakatiert haben, feministische Stadtplanung, dann wird sich eben über die feministische Stadtplanung ausgelassen. Oder wir erinnern uns auch alle an die Großflächen Vernunft statt Ideologie. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer vernünftig und wer ideologisch damit gemeint war. Also es war einfach nur ein Wahlkampf gegen uns. Und ich glaube, die CDU hätte damit nicht gerechnet, auch dass wir trotz dieses Wahlkampfs am Ende zweitstärkste Fraktion bleiben.
Haben sie auch nicht. Nee, also ich habe total oft von denen gehört, euer Ergebnis hätte ich ja jetzt mal so nicht erwartet.
Ja. Und das zeigt ja, dass feministische Stadtplanung, eine Fahrradstadt und all das andere, womit wir unsere Arbeit machen, eigentlich gar nicht so schlecht war, liebe CDU.
Thema Wahlkampf. Wir haben tatsächlich im April auch Ortsbeiratslisten aufgestellt in verschiedenen Stadtteilen, Rübenach, Arnberg, Immendorf, Gülz etc. Welche Hürden gab es denn da und wieso sind so Listen so wichtig?
Ja, erstmal Hürden. Du brauchst eine gewisse Mitgliederanzahl in den Stadtteilen, damit du so eine Liste aufstellen kannst. Und das ist tatsächlich was uns so... danke, Kim, dass du mein Handy tropfen tupfst. Was das SPD und CDU einfach auch voraus hat aufgrund ihrer Geschichte, dass sie viel verwurzelter in den Stadtteilen sind und auch deutlich mehr Mitglieder insgesamt einfach haben. Wir sind ja da mit weitem Abstand die drittgrößte Partei in Koblenz. Und uns fehlen da in den Stadtteilen einfach noch noch Mitglieder. Da sind wir sehr am Aufholen. Wir gründen ja aktuell so gefühlt jedes halbe Jahr eine neue Ortsgruppe. Gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Und wir haben jetzt eben auch, es ist uns gelungen, einige Ortsbeiratslisten aufzustellen. Das ist auch erfreulich, dass wir es dann noch reingeschafft haben in die Ortsberäte. Aber das ist ein Weg, den wir weiter gehen müssen, dass wir weiter in die Stadtteile reinkommen, dass wir Ortsgruppen gründen, dass wir vor Ort ansprechbar sind. Genau. Weil das ist es einfach, dass wir vor Ort die Menschen kennen, die Probleme kennen, die Menschen uns kennen und wir gewählt werden können.
Ja, und auch in diesen Ortsberäten halt eine grüne Perspektive eingebracht wird. Halt, genau. Ne? Also, ja.
Und wir haben uns ja auch da verbessert. Ne? Also 2019 hatten wir es nur geschafft, in zwei Ortsbeiräten Listen aufzustellen und dieses Mal in drei. Ne? Also die Tendenz ist da auf jeden Fall eine gute. Ja.
Sehr schön. Dann hieß es außerdem im April, lasst uns Sportflächen sanieren. Es gab einen umfassenden Artikel in der Rheinzeitung, gerade zum Zustand des Sportparks Oberwerth. Wir als Grüne begleiten ja das Thema jetzt doch schon eine geraume Zeit.
Ich will heute gar nicht so CDU-Bashing machen, aber jetzt schon wieder. Jetzt haben Sie haben es ja auch erst verstanden, dass es Oberwerth sanierungsbedürftig ist. Kommt irgendwie ein Jahr später als eben diese Pressemitteilung, die wir damals oder diesen Besuch, den wir hatten.
Ja, und ich muss es gerade jetzt nochmal im Hinblick auf die Haushaltsreden sagen. Wir waren letztes Jahr die einzige Fraktion, die den Sportpark Oberwerth erwähnt hat, und dieses Jahr das zweite Mal die einzige Fraktion, die sich dazu klar bekannt hat, auch im Haushalt.
Vielleicht kurz zur Einordnung. Das Oberwerth ist ja komplett sanierungsbedürftig. Die Grundsubstanz ist vom vor dem Krieg. Das sieht man auch, die Haupttribüne, die ist, dass sie nicht einstürzt, das ist eigentlich noch ein Wunder. Von der VIP-Tribüne, die ja jetzt gesperrt ist, müssen wir gar nicht sprechen. Also die Notwendigkeit ist, glaube ich, offensichtlich, das sieht doch jeder so. Natürlich, es kostet viel Geld, den Sportpark zu erneuern. Es gibt da aber Planungen und wir sind da sehr früh und jetzt auch sehr energisch und konsequent dabei, uns dafür einzusetzen, dass das auch umgesetzt wird. weil das einfach ein wichtiger Punkt für Koblenz ist. Als Sportstadt haben wir auch den Anspruch, ein entsprechendes Stadion bieten zu können, was nicht nur den Fußballvereinen, die dort ansässig sind, hilft, sondern eben allen KoblenzerInnen, weil das ein Stadion für alle ist und für alle offen ist und für andere, die Leichtathleten zum Beispiel, für andere Sportarten auch. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass es da weiter vorangeht und da helfen keine Lippenbekenntnisse. Dann muss man, wie Kim es gerade auch gesagt hat, auch im Haushalt sehen, dass das irgendwie unterkommt.
Wir sind ja, würde ich mal behaupten, die Klimaschutzpartei. In Koblenz gab es jetzt 5 Millionen genau für diesen Zweck von Kipki. Erläutert doch mal bitte, was Kipki ist und warum das so super ist für Koblenz und was wir damit alles so bewirken können.
Ja, Kipki ist ein sehr, sehr tolles Programm vom Klimaschutzministerium Rheinland-Pfalz und die hatten letztes Jahr sehr, sehr viel Gelder zur Verfügung gestellt, um Klimaschutzprojekte in den Kommunen zu machen und die fördern die tatsächlich zu 100%. Und auch in diesem Jahr, also auch das kann ich nochmal aus meiner Haushaltsrede rausnehmen, auch in diesem Jahr werden Projekte von Kipki noch umgesetzt, zum Beispiel die PV-Anlagen auf dem Moselbad oder auch Mobilitätsstationen, die wir beantragt hatten, auch um den Umstieg zwischen Radfahrenden und ÖPNV zu erleichtern. Also wirklich tolle Klimaschutzprojekte, die wie gesagt zu 100% vom Land gefördert werden und auch übrigens sehr unbürokratisch nutzbar waren. Also das hatte ich ja auch nochmal erwähnt, ne? Also viele sprechen vom Bürokratieabbau und da sieht man, wir Grüne, wir machen das, ne?
Und selten sind so 100% Förderung. Also oft ist es ja so, hier habt ihr 50%, aber die anderen 50% musst du selbst irgendwie auftreiben und das ist in klammen Haushaltslagen immer schwierig und bei so einer 100% Förderung kannst du halt auch Dinge einfach mal umsetzen. Ja. Vor allem, wenn sie noch unbürokratisch umsetzbar sind.
Super. Dann der April. Es gab einen großen Schritt Richtung Wahl und zwar das Plakatieren. Ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, aber wie habt ihr denn so empfunden? Vielleicht auch gerade noch Kim und Christopher, so das damalige Sprecherduo, die Orga etc. Wie sah der Tag so auch aus euren Augen aus?
Also ich habe mich super aufgeregt. Ich war richtig böse, weil es war ja 15 Uhr, glaube ich, war Plakatierstart. Ja,
nee, es war es nicht
oder
später.
So, oder noch später.
Ich glaube 17
ja,
Uhr
ja.
oder so.
Ja. Ja, ja. Und es hingen schon an, also ich habe in Gülz plakatiert und es hing schon an jeder zweiten Laterne ein, ich weiß gerade nicht welche alle, aber auf jeden Fall SPD-Plakate. Und das hat mich wirklich genervt, dass es gibt Vorgaben, man hat sich auf eine Satzung geeinigt, da steht eine Uhrzeit drin und andere Parteien halten sich nicht dran. Und das, finde ich, kann man auch mal an der Stelle erwähnen, das ist einfach unfair. Und deswegen habe ich mich aufgeregt. Ansonsten ist es aber ein wichtiger und auch ein schöner Tag, weil man einfach in ganz Koblenz mit Teams unterwegs ist. Wir haben auch dieses Jahr so viele Plakate gehangen wie nie zuvor.
Ich habe mit Julian plakatiert, auch tatsächlich in Bubenheim und in Metternich. Und ja, es war lustig.
Also, es ist auch immer irgendwie ein Highlight, ja, ne? Ja. Es macht ja einfach Spaß und es ist, man merkt, es geht jetzt so richtig los und man hat sich auch viel Mühe gegeben mit der Kampagne, die wir ja komplett selbst gebaut haben.
Kommunalwahl ist halt auch nochmal besonders, ne? Ja. Also das sind dann so die eigenen Plakate, die wir selbst gemacht haben, wo wir irgendwie Monate
drüber. Wie viele Stunden man an diesen Plakaten gehangen hat, und, über jeden.
Und dann darf man sie endlich zeigen und endlich irgendwie aufhängen. Also das war schon cool und auch, hattet ihr eben auch schon mal gesagt, so, wir haben das erste Mal gemacht. Wir haben ja auch das erste Mal irgendwie eine Kommunalwahlkampagne selbst gemacht und das war schon ein cooles Gefühl.
Voll, weil sie von A bis Z komplett selbst gebaut war, also von dem Claim über das Design, über die Themen, über die Erzählungen, die damit verbunden waren, über das Wahlprogramm, über...
Haben auch Lob bekommen, viel dafür.
Ich erinnere mich auch an diesen einen Rheinzeitungsartikel, da wurden immer so Leute, oder es wurden glaube ich so 3-4 Menschen die ganze Kommunalwahl über begleitet, wie die Parteien, die so mitnehmen oder wie die sich so mitgenommen fühlen. Und da wurde einer zitiert, der gesagt hat, ja, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist dieses Koblenz gemeinsam bewegen von den Grünen. Und das ist cool, weil man natürlich selber irgendwie an diesem Claim gearbeitet hat und wenn der dann verfängt, ist natürlich umso cooler.
Und wir hatten natürlich auch viele inhaltliche Plakate, ne? Also wir sind wirklich mit vielen Inhalten.
Als Einzige.
Leider als Einzige. Man muss sagen, man könnte auch mehr erwarten von den anderen, aber, aber ja. Wir sind mit vielen Inhalten angetreten und das versuchen wir jetzt natürlich auch im Rat umzusetzen, aber das war schon so ein schönes Gefühl irgendwie, dann diese ganze Arbeit auch endlich mal so zeigen Arbeit. Zu können. Ja. Lena war ja auch dabei, weil Lena war ja zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht Sprecherin, aber unsere Kreisgeschäftsführerin und war deswegen bei jedem Schritt von diesem Wahlkampf sowieso auch immer dabei.
Ja, ja, das war wirklich so aufwendig. Jetzt werde ich gerade tatsächlich ein bisschen nostalgisch.
Ja. Genau, haben wir es doch noch hinbekommen.
Aber das ist echt, also es kommt mir auch jetzt so ewig her von. Es war wirklich einfach enorm viel Arbeit. Also das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie viel Arbeit da drin
ist. Und wie viel Energie. Nochmal irgendwie denkt an diesen Abend, dass wir das Wahlprogramm, diesen ersten Entwurf, da haben wir hier im Vorstand gesessen. Ich habe keine Ahnung, wie Uhr es war, es war nach 3 Uhr nachts.
Bis 2 Uhr in der Nacht.
Ja, es war Wahnsinn. Wir sind dann, also das Wahlprogramm.
Ich war Hybrid dabei, weil ich war auf Fortbildung.
Ja, und wir mussten ja auch alle, ich musste glaube ich auch irgendwie um 6:30 oder so wieder zur Arbeit losfahren oder so, weil ich an dem nächsten Tag noch eine Schulung gegeben habe. Aber wir haben das auf jeden Fall durchgezogen und diskutiert und gefeilt und ja.
Die KMV dazu war, an der KMV von unserem Wahlprogramm ist dein Sohn geboren.
Den Termin habe ich verpasst.
Ich durfte das Protokoll schreiben.
Da bewundere ich dich heute noch für.
Spannende Aufgabe.
Es war, also mein Kopf war danach so, oh.
Weil, ja, aber man muss auch mal sehen, was wir gemacht haben. Das haben andere Parteien einfach nicht gemacht. Wir haben alle Mitglieder mitgenommen, wir haben den Wahlprogrammprozess gestartet, wir haben gesagt, bringt euch alle ein mit euren Ideen, wir haben Workshops gemacht, wir haben Arbeitsgruppen gebildet zu einzelnen Themen, wir haben alles einfach mal machen lassen und das musste natürlich dann irgendwie zusammengegossen werden und irgendwie mehrheitsfähig werden und geguckt werden, dass das alles irgendwie auch zusammenpasst.
Ja. Einstimmig beschlossen haben wir das Wahlprogramm.
Ja. Das war echt intensiv. Nee, aber also super spannend. Ich glaube, wir haben da echt, also ich habe dazu ganz, ganz, ganz viel dazu gelernt. Ich glaube ja, ihr auch. Und das,
ja, und das war aber auch so super wichtig, weil wir, also das ist jetzt unser Wahlprogramm, aber es ist ja auch so ein bisschen auch so unser Grundsatzprogramm für unseren Kreisverband jetzt. Also die Arbeit ist ja nicht weg jetzt nur, weil Wahlkampf vorbei ist, sondern ihr in der Fraktion könnt damit arbeiten, wir in der Partei können damit arbeiten. Während des Wahlkampfs konnten wir super viel auch Content produzieren, der einfach da war, weil wir den erarbeitet haben und nicht irgendwie uns was ausdenken mussten.
Ja, und wir haben halt wirklich, also wir haben für uns Leitlinien, in denen wir uns bewegen und die wir dann auch aber noch nach außen und an Wählerinnen genauso ja vorher kommuniziert haben. Also ja wirklich echt super transparent. Also ich glaube so auch die Bedeutung oder die Arbeit von so einem Wahlprogramm, das ist mir jetzt auch erst so richtig klar, wenn man das einmal so mitmacht. Ne? Das, also wie viel das eigentlich an Bedeutung hat, ja.
Übrigens, heute kam das Wahlprogramm oder der erste Entwurf von der Bundespartei raus.
Ja, also ich habe ihn noch nicht gelesen.
Warum? Sind nur 73 Seiten.
Mein Gott.
Ja, ich werde ihn dann noch lesen im Vorfeld. Also ja, ich werde ihn versuchen,
also es ist viel weniger als das letzte Wahlprogramm, weil das letzte Wahlprogramm hatte, glaube ich, 200 Seiten oder so.
Und das ist auch deutlich weniger Zeit gewesen.
Ja, ja, aber deswegen, ich hatte das letzte Wahlprogramm komplett gelesen und da dachte ich dieses Mal so, ach mein Gott, ist ja gar nicht so viel, das hast du schon.
Vor allem, wenn man so DKM-Vorlagen gewöhnt ist.
Ja,
oder so.
Also, ganz ehrlich, wenn man, seitdem man im Stadtrat sitzt, weiß man dann so irgendwie nachts vor der Sitzung oder sowas, muss man noch 50 Seiten durcharbeiten oder so und dann kommt einem das Wahlprogramm auf einmal nur noch ganz kurz vor.
Vielleicht, wenn wir auch beim Wahlkampf sind, es hat ja auch relativ kurz danach der Haustürwahlkampf stattgefunden, war auch das erste Mal, glaube ich, für sehr viele Mitglieder, würde ich behaupten, dass Haustürwahlkampf gemacht wurde. Von mir selber kann ich sagen, ich war super nervös am Anfang, war froh, dass ich noch ein paar Schulungen und Workshops mitmachen konnte hier von den Grünen und es war nachher trotzdem super spaßig. Wie habt ihr denn so Haustürwahlkampf? War das vielleicht auch das erste Mal? Lena, ich weiß.
Ja, ich muss, wenn ich dich anschaue und Haustürwahlkampf, da muss ich immer an den Tag denken, wo es so geregnet hat. Und
wir pitchnass waren?
Pitchnass waren.
Da waren wir auch unterwegs.
Da waren wir im Wetter nicht unterwegs, wir waren so nass.
Ja. Wirklich.
Und deswegen, also das Wetter war irgendwie schon an vielen Tagen auch nicht so toll. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass das nächste Mal jetzt halt im Jahr in Kälte stattfindet.
Hoffentlich ohne Regen.
Genau, halt wirklich hoffentlich ohne Regen, weil das ist wirklich, also das macht es echt anstrengend. Aber ja, ist das effektivste Wahlkampf.
Wenn man dann schon so diese durchnässten Flyer nur noch
geht. Aber ganz oft, ach ihr Armen, ihr seid aber jetzt nass geworden. Ja. Man hat so ein bisschen Mitleid bekommen.
Weißwählig.
Also ich fand es tatsächlich eine sehr interessante Erfahrung. Also ich würde auch sagen, also ich habe da auch schon eher Hürden, also bringe da irgendwie Hürden mit, dann einfach so bei jemandem an der Haustür zu klingeln. Und ich war auch überrascht, dass das so statistisch gesehen das effektivste Mittel ist, weil ich einfach schon einen Eingriff irgendwie, oder man dringt ja schon irgendwie mehr in die Privatsphäre von einer Person ein, als wenn man das jetzt zum Beispiel am Wahlkampfstand macht. Aber man hat ja schon überwiegend gute Erfahrungen gemacht und zwar schon sehr, sehr, sehr schön, wenn wir immer quasi in unserer Parteibubble drin sind, gerade wenn man so einen Wahlkampf Wahlkampf plant und organisiert und dass man einfach mit Menschen ins Gespräch kommt, die vor Ort sind, ne, und zu sehen, wie das bei denen ankommt im Endeffekt. Ne? Also wie wirken wir auf die, wenn wir zum Beispiel da um die Häuser ziehen und ja um eine Stimme bitten, beziehungsweise auf die Wahl dann am 9.6. hinweisen. Also es war schon eine sehr gute Erfahrung und es bringt einen dann auch so ein bisschen ja wieder näher so an
und
die Wählerinnen dran.
Die Stimmung war auch besser, als man irgendwie vielleicht gedacht hätte. Ja, genau. Also das war ja wirklich auch eine Zeit, wo extremes Grünen-Bashing stattgefunden hat. Ja. Und es hätte auch, sage ich mal, unangenehmer sein können, weil die Punkte, die man so irgendwie aus Presse oder von anderen Parteien in der Politik mitbekommen haben, die waren rauer als irgendwie die Kontakte an der Haustür. Also das war echt überwiegend positiv. Ich glaube, wir hatten nur ein Haus, Christopher, wir waren ja öfter unterwegs, auch nur ein Haus und die waren halt AfDler irgendwie hardcore, ne? Also die genau, und da kamen schon die Nachbarn dann so zu uns und so, ja, zu denen braucht ihr nicht. Die sind nicht mehr zu retten. So.
Ja, gibt schon ein paar unangenehme, also ich fand schon ein paar Situationen ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, jetzt hat man diese Erfahrung auch einmal gemacht. Ich glaube, jetzt für den nächsten Wahlkampf kann man da ein bisschen gestärkter reingehen. Und ich glaube, wir sind wirklich da gut organisiert jetzt fürs nächste Mal und gucken dann natürlich auch, dass Sicherheit für alle irgendwie gewährleistet werden kann, soweit das möglich ist.
Alles klar. Dann würde ich sagen, ab geht's in den Mai. Und zwar, Andreas wurde ja im April, Ende April zum Koblenzer Baudezernenten ernannt und hat dann im Mai offiziell sein Amt angetreten. Was bedeutet das denn für Koblenz?
Ganz viel Tolles bedeutet das.
Also das ist vielleicht, also es ist so ein bisschen, die Verhandlungen waren ja vor diesem Jahr, aber das ist tatsächlich einfach ein Riesenerfolg, auch von Christopher und mir, von unserem Vorsitzenden Amt quasi als Partei, als wir es angetreten haben, weil das war unser Ziel und das haben wir geschafft, einen grünen Baudezernenten für Koblenz zu bekommen. Und da muss man auch sagen, ist Andreas einfach eine perfekte Wahl. Er ist wirklich so souverän, auch in den Ratssitzungen, du bekommst es ja auch immer mit in den Ausschüssen, so tief drin in allen Materien, nach ja wirklich jetzt noch nicht massig Zeit einfach, ne? Also ist jetzt etwas über ein halbes Jahr da und trotzdem einfach unheimlich tief in allen Dingen drin und eine wahre Bereicherung für Koblenz.
Und wenn man bedenkt, wie wir an ihn kamen, das ist auch mal so eine Situation, kann man auch hier kurz mal erzählen. Wir waren bei dieser, irgendeinem Empfang waren wir.
In der Citykirche, SKF. 25 Jahre Frauenhäuser in Koblenz.
Ja, genau, da waren wir zusammen und dann haben wir noch einen Kaffee getrunken. Das war auch der Tag, wo dieser Ausschreibung, was so durch die Decke gegangen ist, dass wir dieses Amt ausgeschrieben haben, was wir gar nicht dürfen und so weiter. Da bin ich noch zu Marco Karbach ins Ratsbüro, habe dann gesagt, hier, lassen wir nochmal kurz drüber quatschen. Und dann saßen wir am Kaffee da, Kim und ich, und dann hat gesagt, ich kenne da jemanden, ich habe mal von dem gehört, der ist Professor Dozent an der Uni, wo ich studiert habe. Komm, wir fragen den einfach mal. Und
ich habe sowieso auf Insta geschrieben.
Ja, genau. Wir kannten ihn
nicht
vorher.
Lass mal telefonieren.
Hochprofessionell. Insta.
Und das war der Moment, quasi der Anfang von der Erfolgsgeschichte, die er gerade selber schreibt, dass in dem Moment so beim Kaffee, ich habe da was gehört, komm, wir fragen ihn mal und jetzt ist er unser Baudezernent und macht einen überragenden Job.
Weil wir kannten ihn alle nicht, ne? Also ich hatte tatsächlich nur so von Leuten von meiner Uni halt so gehört, ja, der ist ein ganz toller, total super Baurechtler, Umweltrecht, so, ne? Also passt ganz gut, ne?
Und wir haben uns erst zu zweit mit ihm getroffen, bei uns im Büro und waren ja nach dem Gespräch so, wir hatten ja noch einige andere Gespräche, die wir geführt haben, aber ehrlich gesagt war das da schon gelaufen, weil er hat uns so beeindruckt. Also,
er ist schon ein überragender Mensch, toller Mensch, wirklich ein toller Mensch für Koblenz, das muss man wirklich sagen. Also,
Grüße, wenn du das hörst, Andreas, muss dir nicht unangenehm sein.
In den Himmel gelobt. Nein, aber es ist tatsächlich so, ich glaube wirklich, dass wir so froh sein können, dass wir jemanden wie Andreas, der auch wirklich sich, also wirklich alles aufreißt, um diesen Job toll zu machen, der jedes Wochenende am Arbeiten ist, der, wenn wir fertig sind mit den Fraktionssitzungen, irgendwie um 21 Uhr wieder arbeiten geht. Also der hört dann nicht auf. Also es ist wirklich Wahnsinn, was der in den Dienst von Koblenz auch stellt, ja. Und das auch wirklich.
Und ich glaube, es sind auch die anderen so, also die anderen Fraktionen. Das ist jetzt nicht so, dass wir als Grüne sagen, weil das unser Mensch ist.
Er ist geschätzt.
Er ist wirklich geschätzt. Er wird geschätzt und das zu Recht, weil er einfach alles gibt und das ist sehr viel.
Außerdem im Mai. wir haben Platz 1 beim Klimabündnis-Ranking mit 106 von 125 Punkten erreicht. Das Ranking und die Plakate des Klimabündnisses haben ja dann eine Menge Aufmerksamkeit erhalten. Von verschiedenen Seiten, würde ich sagen. Was war denn da los gewesen?
Lustig, weil ich kann mich an einen Kommentar erinnern, den sage ich gleich nochmal, aber so ein bisschen zum Hintergrund. Genau, das Klimabündnis hat uns befragt zu Themen, wie wir quasi mit unterschiedlichen Themen im Klimaschutzbereich umgehen würden. Und darauf haben wir geantwortet, darauf haben auch die anderen Parteien geantwortet und daraufhin haben die halt quasi Punkte vergeben und die haben das, glaube ich, mit irgendwie 6 oder 7 also auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen Leuten drüber gelesen und haben dann halt das versucht, so unabhängig wie möglich quasi
zu... Du hast ja transparent, also die Tabelle war ja einsehbar, mit was sie das bewertet haben. Genau.
Ja. Und dann ehrlicherweise, ich finde es überhaupt keine Überraschung, weil ja natürlich sind die Grünen gut im Bereich Klimaschutz. Also ich fand, das war keine Überraschung. Für Konservative war das scheinbar eine Überraschung. ich fand's sehr komisch, weil, und jetzt komme ich auf diesen Kommentar, ich weiß, wie Christian Altmaier dann darunter auch so geschrieben hat, ja mein Gott, man musste ja auch Experte sein im Bereich Klimaschutz, um diese Fragen überhaupt zu beantworten. Und man so gesagt, ja, genau.
So funktioniert Politik.
So ist das. Und im Grunde genommen war das Ergebnis, dass die Freien Wähler sehr schlecht abgeschnitten haben, ja nur der Beweis darin, dass die Freien Wähler keine Experten in dem Bereich waren. So, ne? Also, ja.
Ich habe diese Aufregung überhaupt nicht verstanden, wie du gerade gesagt hast. Es war doch irgendwie zu erwarten, dass es das Thema, mit dem wir uns am allermeisten auseinandersetzen, dass wir dann eben auch Antworten geben können. Und es wurde ja vorgeworfen, wir hätten das irgendwie beeinflusst oder es wäre irgendwie infiltriert von unseren Leuten oder alles totaler Schwachsinn, weil es erstens nicht stimmt und zweitens, weil das auch nicht notwendig ist, sondern weil wir einfach die besseren Antworten darauf hatten. Und da muss sich auch jetzt ernsthaft keiner drüber wundern und nicht denken, dass es irgendwie geschoben oder
das
sonst
was. Das wird ja auch auf Bundesebene immer gemacht. Ja. Na, auf Bundesebene wird das immer mit allen Wahlprogrammen gemacht. Und jedes Mal ist das Wahlprogramm von den Grünen das Wahlprogramm, was am besten für Klimaschutz ist. Und trotzdem wurde quasi so getan, als könnte das überhaupt nicht sein, als wäre das die Riesenüberraschung.
Als hätten wir es neu entdeckt für uns.
Genau. Also, als hätte niemand damit gerechnet, dass die Grünen irgendwas mit Klimaschutz zu tun haben.
Hätte es irgendein NGO gegeben, die Umfrage gemacht hätte, wer macht die beste Politik für die Autostadt Koblenz? Ja. Hätten wir vielleicht nicht gewonnen. Nee. Aber es ist ja irgendwie auch nachvollziehbar.
Sehr nicht gewonnen, ja.
Naja.
Koblenz auch für Autofahrer.
Aber das ist, da hat man ja auch einfach gemerkt, wie nervös irgendwie auch alle waren in dieser Zeit, kurz vor der Wahl.
Ja, ja, definitiv. Und ich würde sagen, damit steigen wir in den Juni ein und tatsächlich direkt zur Wahl am 9.06.2024. Wie habt ihr denn den Wahltag und dann ja auch im Anschluss unsere gemeinsam verbrachten Wahlabend empfunden?
Ja, ich glaube, wir waren alle einfach super aufgeregt und ja, ganz gespannt, was dann da jetzt kommt. Und an dem Abend, als wir dann hier waren, sah das erstmal irgendwie gar nicht so toll aus, weil, also man muss ja dazu sagen, dass es bei der Kommunalwahl ja dann für uns leider irgendwie nicht so ist, dass es so ja, um 18 Uhr jetzt irgendwie Hochrechnungen gibt, auf die man sich dann verlassen kann. Und das war dann eher so, dass wir ja im Livestream ein bisschen verfolgt haben, Stadtteil für Stadtteil, der ausgezählt wurde.
Wir haben
also
Handys gestanden.
Ja, genau.
Also aktualisieren.
War wirklich sehr, sehr.
Das WLAN hat versagt. Die erste Auszählung war so, AfD bekommt 15 Sitze und wir irgendwie 8 und man denkt so, was?
Ja, dann vorher war ja noch die Europawahlergebnisse, die kamen ja und die waren ja schon echt mies für uns.
Genau.
Und da war die Stimmung schon echt doof. Und dann, wie du sagst, dann waren die ersten Stadtteile, die ersten Wahlbüros, die ausgezählt waren, waren halt super stark, die AfD, und wir super schwach. Und also ich weiß auch noch, ich habe da gestanden, hab jetzt kann nicht sein, ich war so ungläubig.
Ja. Ja. Aber genau, also da, ich glaube, da lernen wir dann auch fürs nächste Mal. Die muss man sich vielleicht gar nicht so genau angucken. Das waren dann einfach die Stadtteile, die relativ klein ja irgendwie gewesen sind, wo es relativ schnell offensichtlich mit der Auszählung ging. Und Stadtteile, die jetzt nicht besonders grün da sind. Deswegen war eigentlich so dieser nächste Tag, dieser Montag, als wir dann in der Rhein-Mosel-Halle saßen und immer mehr ausgezählt wurde, wo es ja dann schon ein bisschen klarer war, war dann so ein bisschen greifbarer für uns.
Also, und die Personenstimmen wurden ja montags ausgezählt. Ne? Also es gab ja sonntags noch einen Trend, der war ja auch vollständig. Ne? Also alle Listenkreuze wurden sonntags noch ausgezählt.
Super spät in die Nacht.
Ich genau.
Hab dann auch mal wieder aufs Handy geguckt.
Und dann waren wir ja auch sonntags eigentlich noch ganz gut gegangen. Ne? Also wir hatten, glaube ich, 12 Sitze, ja. Und irgendwie 20%. Und dann ist das tendenziell halt so, dass bei den Grünen weniger Personenstimmen sind als jetzt bei CDU und SPD. Beim letzten Mal hatten wir 3% verloren und dieses Mal haben wir irgendwie nur noch 0,5% verloren. Einen Sitz nochmal. Also genau. Wir haben jetzt ja nur noch 11 Leute im Stadtrat, aber letztlich ein total starkes Ergebnis, ja. Auch für diese Zeit. Ne? Also cool. Das waren auch in den Gemeinden um uns herum wirklich schmerzhafte Zeiten für Grüne und ja. Bei uns muss man echt sagen, konnten wir einfach sehr zufrieden sein mit dem Ergebnis, weil wir waren 2019 auf einem extremen Hoch, als die ja. Kommunalwahlen waren und dieses Mal auf einem extremen Tief und haben uns trotzdem sehr, sehr gut ja. gehalten.
Ja, und ich war gestern tatsächlich in Marburg und habe mich mit einem Freund aus dem Studium getroffen und habe denen erzählt, wie viele Leute wir im Rat haben und was wir für ein Kommunalwahlergebnis hatten. Und der war ganz verwundert darüber, weil er jetzt Koblenz nicht so besonders gut kennt, aber irgendwie so durch Beamtinnen und ja konservativ so eingeschätzt hat.
Gut war es ja auch immer.
Genau, war sehr, sehr, sehr verwundert darüber, dass wir da so stark sind. Und ja, ich glaube, das kann man einfach auch eurer Arbeit, die ihr da in dem Wahlkampf geleistet habt, ganz so anrechnen.
Aber es ist wirklich eine Bestätigung. Also wenn man das ja im Landesvergleich mal sieht, in Rheinland-Pfalz, die anderen grünen Kreisverbände, also auf dem ländlichen Raum war es ja eine Katastrophe, war es da überall massiv verloren. In Mainz sind die Grünen weiterhin stärkste Kraft geblieben, das war ein Riesenerfolg und dann waren wir aber, wir sind die einzigen, die zweitstärkste Kraft geworden sind im Rheinland-Pfalz, die Grünen. Also auch das, einfach wie du gerade gesagt hast, eine Beschädigung unserer Arbeit, was uns natürlich freut. Ich wollte nur mal kurz auf den einen Punkt gerade zurück, wie der Sonntagabend noch war, wir sind ja noch in die Rhein-Mosel-Halle gefahren und da war irgendwie auch, da waren ja dann irgendwie auch alle die so, also da war die Auszählung und es war so ein großer Bildschirm, wo das dann hochgerechnet wurde. Und es waren, der OB war da mit seinem Tablet, hat er da gestanden und alles mal anders verfolgt und andere Vertreter von Parteien, keiner war zufrieden. Ich fand, jeder war nervös, klar, aber keiner war zufrieden. Die CDU hat sich viel mehr erhofft.
Die hatten sich ja 18 Sitze auch erhofft.
Minimum, ne? Genau. Ja. Dann die SPD war natürlich auch nicht zufrieden. Wahrscheinlich die einzigen, mit denen haben wir aber nicht geredet, waren die AfD, die zufrieden waren.
Ja, die sind, das weiß ich noch, das hatte mir irgendein anderer Konservativer noch erzählt an dem Abend, dass die noch so rumgelaufen sind und dann so, ich weiß ja gar nicht, wie ich die Sitze vollkriege, weil die ja an dem Abend halt am Anfang diese 15 Sitze eigentlich quasi ganz zu Beginn hatten, ne? Und das ist ja zum Glück auf 6 geschmälert, auch wenn jeder einzelne davon einer zu viel ist.
Ja, dann sind wir am nächsten Tag, an dem Montag ja auch wieder in die Rhein-Mosel-Halle, da war ja dann auch weiterhin die Auszählung und auch da war jetzt, wir waren am Ende noch so mit die zufriedensten mit dem Ergebnis, weil wir im Hinblick auf den Bundestrend echt mit einer Katastrophe gerechnet haben, umso mehr gegeben haben und am Ende zweitstärkste Kraft wurden.
Also unser Ziel war ja auch immer 10. Ne? Also wir haben, also was heißt unser Ziel?
Aber wir haben gesagt, realistisch
ab 10 sind, können zufrieden. Wir zufrieden sein und dann haben wir 11 bekommen und waren sehr zufrieden.
Ja, voll. Können wir auf jeden Fall auch sein.
Vielleicht um da direkt weiter anzuknüpfen, wann ist denn dann die Fraktion das erste Mal zusammengetreten und wie sahen da so die ersten Schritte aus?
Janina, erzähl doch mal.
Kann ich gar nicht, weil ich bin direkt nach der Wahl in den Urlaub. Und,
aber ups. Wir waren direkt in der Woche sind wir noch zusammengekommen. Ich glaube mittwochs, also montags haben wir das Ergebnis noch abgewartet und mittwochs waren wir dann schon als Fraktion zusammengekommen und haben quasi erste Schritte auch besprochen, weil relativ zeitnah waren ja auch die Spitzengespräche. Also an dem Montag darauf waren schon die Spitzengespräche, wo man dann so die Geschäftsordnung macht und das war einfach alles super viel. Das heißt, es musste viel besprochen werden. Genau, das haben wir dann auch gemacht und dann haben wir relativ schnell auch einen Fraktionsvorstand gewählt. Dann, also aus dem Fraktionsvorstand, ich bin ja der Fraktionsvorsitzende im Fraktionsvorstand. Ansonsten sind noch Alex Karz und Dorothea Meinold, also ein tolles Team jetzt auch. Und ja, so haben wir uns dann halt zusammengesetzt, haben die Ausschüsse besetzt und sowas. Also diese ganzen organisatorischen Sachen quasi, die am Anfang so gemacht werden, haben wir auch in dieser Zeit direkt gemacht.
Und das muss man auch nochmal sagen, ist also die Fraktion ist ja sehr neu zusammengewürfelt, hätte ich fast gesagt, ist sie ja nicht, aber trotzdem sehr neue Menschen, die da zusammenkommen. Man könnte ja meinen, das führt zu Unruhe oder führt zu, vielleicht jeder will irgendwie was, aber jetzt auch rückblickend ist es von der Größe der Fraktion auch bei euch am allerbesten gelaufen, was die Sortierung irgendwie Fraktionsvorstand, Nicht-Fraktionsvorstand angeht. Ihr habt einen recht kleinen Fraktionsvorstand, was immer dafür spricht, dass es irgendwie eine stabile Fraktion ist. Wenn man sich andere Fraktionen anguckt, wo die Hälfte der Fraktion im Fraktionsvorstand sitzt, dann kann man sich vorstellen, dass da vielleicht nicht so große Einigkeit besteht. Also auch das war ein Prozess, der einfach gut funktioniert hat.
Ja, ja. Ich glaube, wir haben uns relativ schnell sehr gut zurechtgeruckelt und gefunden.
Genau, wir hatten dann ja auch eine Klausur schon nach dem Sommer auch. Ne? Also das war wirklich, wir sind gut zusammengesetzt und ich glaube, wir fahren damit jetzt auch ganz gut. Wir sind sehr stabil, wir haben keine Leute, die irgendwie ausscheren oder was auch immer, wenn man sich manchmal andere Fraktionen anguckt, wo man nur so denkt, gehören die zueinander oder was, was ist das jetzt gerade? Also von daher, ich bin total zufrieden und auch dankbar, dass wir in dieser Konstellation zusammen sind und das so super funktioniert.
Mhm. Schön.
Finde ich auch. Alles klar, dann würde ich sagen, wir gehen in den Juli, denn die Wahl der Fraktion bedeutete auch, dass ein neuer Vorstand bei der Partei gewählt werden musste. Das passiert bei uns ja immer auf einer KMV, auf einer Kreismitgliederversammlung. Christopher, du wurdest im Amt bestätigt. Lena, du wurdest neu, frisch gewählt. Kim, du musstest deinen Posten abgeben.
Ich musste nicht. Ich wollte. Ja. Ich konnte nicht beides machen. Und ich glaube, mit Lena haben wir echt die beste Person gefunden, die als Nachfolger das machen konnte. Also wir haben Lena auch sehr lange belabert, ehrlicherweise.
Ich wollte gerade sagen, wir haben sie nicht gefunden. Wir haben sie
überredet.
Also ja, ich habe es so gerne gemacht, die 2 Jahre. Deswegen war das, also ich war schon sehr, sehr traurig, dass ich das abgegeben habe, weil es mir wirklich so viel Spaß gemacht hat, die 2 Jahre viele Dinge zu organisieren, Strategien zu entwickeln, auch diesen Kommunalwahlkampf zu machen. Und ja, war dann so ein bisschen mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge, weil ich hatte ja auch schon eine neue Aufgabe und vor allen Dingen, wie gesagt, also ich glaube, man könnte nicht besser ersetzt werden als durch Lena.
Das stimmt, ja, das kann ich bestätigen.
Das freut mich sehr auf jeden Fall. Ja, aber es war, also ich meine, du warst ja wirklich total in dieser Rolle drin. Also das war ja, das hat ja super, super gut gepasst. Deswegen fand ich das schon auch irgendwie dann ein Ding, das so von dir zu übernehmen. Also das, ja, aber genau, jetzt sind wir irgendwie als neuer Vorstand zusammengewachsen und sind da auch, würde ich sagen, ja, ganz, ganz gut aufgestellt. Also
ja, man muss ja dazu sagen, von dem alten Vorstand ist ja irgendwie nichts mehr übrig, also nicht viel übrig geblieben.
Alle mitgenommen in die Fraktion.
Ja, es ist ja wirklich so, die Fraktion besteht ja jetzt aus unserem alten Vorstand, so nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich.
Außer natürlich Christoph, der hier zu meiner Linken sitzt und sich gerade um die Technik kümmert.
Ja. Genau, Christoph, Jutta und ich sind übrig geblieben, ansonsten sind ja alle in die Fraktion gewechselt. Heißt, wir brauchten viele neue Menschen, haben aber auch, finde ich, viele gute neue Menschen gefunden und haben jetzt auch relativ schnell, glaube ich, sind in einen guten Arbeitsmodus gekommen, mussten wir auch.
Mussten wir, wegen jetzt der vorgezogenen Wahl, da bleibt ja irgendwie keine Luft, in keinem Arbeitsmodus zu sein. Ja. Also, aber ich glaube trotzdem auch, ne, trotzdem gibt es andere Landesvorstände und andere Kreisvorstände, bei denen es auch trotz dieser Bundestagswahl nicht zu einem Arbeitsmodus gekommen ist. Deswegen, ich bin da total dankbar und glücklich, dass es bei uns so gelaufen ist und ja, freue mich richtig in diesem Amt zu sein.
Und auch da wieder das Wichtigste ist ja, es funktioniert gut, aber es macht eben auch Spaß. Also es ist am Ende des Tages auch irgendwie ein Ehrenamt und wenn das keinen Spaß machen würde, und das hängt immer vom Team ab, das hat mit Kim schon super viel Spaß gemacht und mit Lena macht es genauso viel Spaß und mit dem neuen Vorstand und
ja, und natürlich mit der Zusammenarbeit mit der Fraktion.
Also so, genau,
genau, ist natürlich auch ein ganz großer Punkt, glaube ich.
Und wir arbeiten auch einfach sehr eng miteinander. Also ich glaube, in der Zeit, seit ich jetzt in der Fraktion bin, gab es trotzdem irgendwie fast keinen Tag, wo wir nicht miteinander im Kontakt über irgendwelche Sachen
standen. Ich glaube, es gab keinen einzigen Tag. Ja, ich glaube auch. Also, ja. Aber es ist ja auch irgendwie nicht selbstverständlich. Ich fand das, wir hatten ja auch so ein Interview mit der Rheinzeitung, mit dem Hennemann, dann relativ kurz danach, diese Überschrift 3 unter 30 übernehmen jetzt die Grünen oder sind irgendwie prägend so. Das ist ja auch einfach super wertvoll, dass wir jetzt drei Menschen sind, die ähnlich alt sind und die sich einfach gut verstehen. Ich fand das so süß, Andreas hat ja letztens unter dem Weihnachtsvideo drunter geschrieben. Was hat er irgendwie da?
Welch eine Freunde oder so, oder Freunde haben Spaß oder so. Yeah, auf jeden Fall hatte er dann halt von Freude quasi noch das N in Klammern für Freunde auch.
Und das ist einfach, glaube ich, was es auch ausmacht. Was ist auch der Kontakt zwischen Partei und Fraktion, der jetzt super eng ist und auch, was ja auch total wichtig ist, dass wir da gut zusammenarbeiten. Das würde nicht gut klappen, wenn wir uns nicht untereinander gut verstehen würden. Und dieses Ding hier, der 330 passt ja noch eine Woche, danach ist es nicht mehr so. Und zwei
Junge und ein Alter.
Komm nur mal in mein Alter. Nein, aber es ist einfach, es ist eine total wertvolle Zusammenarbeit und ich schätze das sehr.
Ebenso.
Ja, kann ich mich nur anschließen.
Und es war ehrlicherweise ja auch vorher schon so, ne? Weil, wie ich ja eben gesagt habe, Lena war ja trotzdem die komplette Zeit da. Also Lena war ja unsere Kreisgeschäftsführerin seit dem Zeitpunkt, wo wir Vorsitzende waren. Ja, ne? Also Lena war sogar immer.
Ein bisschen vorher schon, oder?
Nee. Sie hat genau mit uns angefangen. Sie hat im Oktober, meine ich, angefangen und wir haben auch im Oktober angefangen. Ah. Und deswegen, Lena hat uns ja immer quasi in allen Sachen.
Wir waren vorher schon ein Trio.
Ja, es ist ja Tatsache einfach so, nur dass Lena halt nicht so weit vorne stand vorher, ne? Und trotzdem war diese Zusammenarbeit ja schon die ganze Zeit total eng.
Ja. Lena grinst sich hier voneinander.
Und im August ging es ja quasi nach der Sommerpause dann auch für den neuen Vorstand direkt in die Parteiarbeit und ihr habt euch dann ja eine Ehrenamtstour vorgenommen. Warum habt ihr denn das Thema Ehrenamt als erstes großes Projekt euch quasi dann vorgenommen und dem gewidmet? Und was habt ihr in der Zeit jetzt so erlebt?
Also das Ehrenamt war ja, oder ich finde immer, bin Fan davon, nicht nur im Wahlkampf über Dinge zu sprechen, sondern auch danach was zu tun. Und mit dem Ehrenamtsthema haben wir viel geworben im Wahlkampf, dass wir uns dann dem Thema annehmen oder auch vorher schon dabei waren. Und wir haben uns einfach dann überlegt, wie können wir jetzt auch starten als neuer Vorstand. Wir sind auch ein Vorstand, der gerne politisch arbeiten möchte, auch Themen setzen möchte und Themen begleiten möchte. Und da hat das Ehrenamtsthema einfach gepasst, weil wir gesagt haben, das interessiert uns auch alle. Wir wollen, haben da alle irgendwie unsere Schnittpunkte. Und sind dann auf Ehrenamtstour gegangen.
Ja, und auch vielleicht so anknüpfend an das, was ich vorhin zur Wirtschaft gesagt habe, ich finde es halt wirklich unglaublich wichtig, dass Parteien nach außen treten, sich mit anderen Personen als innerhalb ihrer Parteibubble irgendwie zu beschäftigen und Perspektiven kennenzulernen, Sichtweisen kennenzulernen und für die eigene Arbeit zu lernen. Und das kann man natürlich mit dem Thema Ehrenamt in Koblenz wunderbar, weil in Koblenz einfach ganz, ganz viel ehrenamtlich getragen wird. Und ja, dadurch war dieses Thema Ehrenamt, wo wir, ich habe gar keinen Überblick, wie viele Verbände, Vereine wir insgesamt getroffen haben, aber es waren wirklich einige, weil alle Vorstandsmitglieder quasi selbst auf Ehrenamtstour gegangen sind und verschiedene Initiativen angefragt haben und das war aus ganz unterschiedlichen Bereichen und ja, fand ich eine sehr gute Sache, dass wir das gemacht haben und ja, ist jetzt ein bisschen beendet einfach dadurch, dass jetzt wir irgendwie voll im Wahlkampf stehen und das ja eigentlich wirklich was sein sollte, was jetzt nicht Wahlkampf sein sollte, sondern das ist einfach ein aufrichtiges Interesse von uns.
Aber es ist ja auch konkret geendet. Wir haben das Ganze ja auch noch begleitet mit Hilfe der Fraktion, mit Anfragen, die wir gestellt oder die Fraktion gestellt hat, zum Thema Ehrenamt, wo man auch von städtischer Seite eben unterstützen kann und am Ende auch ein Antrag, der gestellt wurde, wo wir jetzt auch die Zusicherung haben, dass es, also es ging in dem Antrag konkret auch darum, mehr Mehrzweckhallen zu errichten oder umzuwidmen aus bestehenden Hallen, damit einfach Vereine und generell Ehrenamtliche da ihre Veranstaltungen, ihre Tagungen und so weiter machen können. Und da wurde uns ja zugesichert, dass das jetzt läuft und das ist ja auch schon mal ein großer Erfolg. Also das Thema hat sich da schon mal gelohnt.
Auf jeden Fall und da auch wieder so die Zusammenarbeit mit der Fraktion. Also so funktioniert das halt irgendwie gut. So können wir gut Themen platzieren und Informationen erstmal natürlich sammeln, Kontakte irgendwie sammeln und das dann auch in konkrete politische Arbeit umsetzen. Ja.
Ja, also ich fände es auch immer total wertvoll, ne? Also Christopher hat auf jeden Fall schon einige Anträge und Anfragen mitgeschrieben.
Ich bin das 12. Fraktionsmitglied. Ja, genau.
Und ja, ich finde es aber total wertvoll auch, ne? Weil ihr ja auch die Punkte, die ihr aus den Gesprächen, wir sind ja auch viele in Gesprächen, ehrlicherweise, aber trotzdem ist es ja auch einfach wertvoll, weil ich weiß ja auch im Vorstand, man ist manchmal auch nochmal aus einer anderen Brille einfach dabei, und das ist schon super wichtig, dass ihr euch da auch einbringt.
Ja, vor allem Koblenz ist so groß, da ist es super, ja, wenn man sich das aufteilen kann, ne, und da mit vereinten Kräften quasi herantreten kann.
Ja, total.
Okay, August heißt ja auch endlich wieder CSD in Koblenz. Dieses Jahr war es allerdings auch so der Fall, dass am selben Tag ein Treffen mit Rechtsextremen in Koblenz stattgefunden hat. Also doch ein guter Tag, um für Vielfalt, Toleranz und ein buntes Koblenz einzustehen, oder?
Voll. Vielleicht auch da nochmal in Erinnerung gerufen, der Stadtrats- oder Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion im Koblenzer Stadtrat und Landtagsabgeordnete Joachim Paul hat ja geladen, alle rechtsextremen und rechten Medienmacher so aus Deutschland, und die haben sich alle in Koblenz versammelt. Ein weiterer Tiefpunkt der Rechten, die sich hier auch in Koblenz organisieren. Und auch das wieder ein Tiefpunkt, das passt wieder zum Start von unserem Podcast, wo wir gegen Rechts oder gegen Rechtsextreme und für die Demokratie auf die Straße gegangen sind. Und das hat sich ja quasi dann in dem Monat wiederholt beim CSD. Klar mit einem anderen Blickwinkel, aber im Grunde genau die gleiche Motivation und genau der gleiche Anlass. Einfach damit wir weiterhin stark sind und laut sind gegen Rechtsextreme in Koblenz.
Alles klar. Dann würde ich sagen, geht's ab in den September, und zwar steigen wir da so richtig mit unserer Ratsarbeit ein. Wie sieht's denn aus? Also es werden Anträge, wir haben jetzt schon gesagt, ne, es wurden Anfragen gestellt, es sind Anträge gestellt. Wollt ihr da vielleicht mal ein paar Punkte herausgreifen, was so passiert ist? Dann müssen wir das jetzt, glaube ich, nicht Monat für Monat machen, wir machen ja so einen kleinen Rundumschlag.
Ja, ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, was genau im September war
und
was
genau im
Oktober war. Ich weiß, relativ eine der ersten Anfragen, mit denen ich mich beschäftigt habe, war eine Anfrage zu Demokratieförderung. Und das war, meine ich, auch im Septemberrat dann die Fortsetzung von Demokratie leben, was total wichtig für uns ja auch war, dass dieses Programm in Koblenz weiter fortgeführt wird. Dann hatten wir, wie Christopher eben ja schon gesagt hat, einen Antrag zum Thema Ehrenamt. Wir hatten Anfragen zu Tiny Forests, zu Gewässer dritter Ordnung in Koblenz. Wir hatten einen Antrag zu Toiletten. Hatten wir auch noch mal. Und dann, genau, war im September auch die Wahl der Queerbeauftragten. Und genau, das war für uns auch nochmal als Grüne ein Riesenerfolg, weil wir ja vorher auch eine Mehrheit für die Kandidatin Patti Pedazzani hatten. Sie war ja vorher schon Queerbeauftragte, aber es gab diesmal eben zwei Gegenkandidaturen, nämlich die von Joachim Paul von der AfD, auch da wieder total absurd. Und halt eine weitere von den Freien Wählern. Patti Pedazzani wurde von den Vereinen vorgeschlagen. Und da haben wir es halt geschafft, auch eine demokratische Mehrheit zu sichern. Ich war tatsächlich so ein bisschen doch schockiert, weil eine andere Mehrheit nur noch mit der AfD auch hätte zustande kommen können. Deswegen fand ich das Verfahren dann tatsächlich auch nicht so gut, noch eine weitere Kandidatur reinzuwerfen, wenn man weiß, man ist auf die Stimmen von der AfD angewiesen. Nichtsdestotrotz, also unsere demokratische Mehrheit hat dafür gehalten, und ja, da war ich auf jeden Fall auch sehr froh.
Vielleicht sollte man auch an der Stelle erwähnen, dass Joachim Paul, der als Queerbeauftragter angetreten ist, mit zwei Leuten im Ausschuss vertreten, aber drei Stimmen bekommen hat im Ausschuss.
Ja, ja.
Auch das ist ein Zeichen, dass es da eine Person gibt, die in einer anderen demokratischen Fraktion scheinbar sitzt, die sich für nötig hält, den größten Rechtsextremisten aus Koblenz zum Queerbeauftragten wählen zu wollen.
Und ja, jetzt bei den Haushaltsberatungen wieder, also da kann man nur noch stöhnen. Joachim Paul sitzt zwei Tage da, zwei Tage irgendwie 13 Stunden Haushaltsberatung. Man sieht die AfD eigentlich nie in Beteiligung. Entweder spielen die Candy Crush, sind überhaupt nicht anwesend oder gehen früher oder was auch immer. Aber als der Posten kam, Queerbeauftragte, 1.000 Euro. Ne? Mhm. Da fängt er dann 10 Minuten an zu diskutieren und wollte auf 500 Euro runtergehen und wollte genau wissen, was von diesen 1000 Euro ausgegeben wurde im letzten Jahr. Und da denkt man so, also sorry, ja, irgendwie so paradox. Ja. Der will selbst Queerbeauftragter werden und dann redet man irgendwie über 500 Euro 10 Minuten lang. Wirklich absurd einfach nur. Und vor allen Dingen, wenn sie sich zu keinem weiteren Punkt überhaupt in diese Haushaltsberatungen eingebracht haben. Ne?
Ja, das ist einfach so, wirklich so populistisch. Das ist echt der Wahnsinn. Aber wir können ja sehr froh sein, dass Patti Queerbeauftragte ist. Patti ist ja auch bei uns im Vorstand und genau, bringt sich da auch ein. Und wir sind richtig froh, dass sie bei uns im Vorstand ist, genauso wie ja viele andere, die ja jetzt auch neu im Vorstand sind. Wir haben da jetzt gerade noch gar nicht so konkret über Namen gesprochen, aber Patti ist unter denen.
Super, dann würde ich sagen, wir gehen direkt in den Oktober über. Und zwar war da die Wahlversammlung zur Aufstellung der Direktkandidatur für den Wahlkreis Koblenz. Kim, warum hast du dich denn auf das Mandat beworben? Und vor allen Dingen, was bedeutet dir das einstimmige Ergebnis dieses Wahlkreises?
Also ich glaube, ich habe mich beworben für dieses Direktmandat jetzt genau aus den gleichen Gründen, warum ich zu den Grünen gekommen bin, genau aus den gleichen Gründen, warum ich mich für die Kommunalwahl als Spitzenkandidatin bereit erklärt habe oder Sprecherin geworden bin, nämlich, dass es mir wichtig ist, für grüne Ideen, grüne Visionen zu kämpfen und gleichzeitig, dass ich bereit bin, Verantwortung dafür zu übernehmen. Und ich freue mich jetzt auch auf den Wahlkampf. Ich habe mich total gefreut, dass ich ein einstimmiges Votum bekommen habe. Ich glaube, das zeigt auch einfach, dass dieser Wahlkreis auch Vertrauen dann an der Stelle in mich hatte und mich hat es total gefreut einfach und ich freue mich auch mit den Menschen in den Wahlkampf zu gehen, weil ehrlicherweise der Wahlkampf ist jetzt nicht nur mein Wahlkampf, sondern es ist wieder ein grüner Wahlkampf und wir müssen wieder für grüne Ideen kämpfen und dafür braucht es ganz, ganz viele Menschen.
Also ich muss ja sagen, als Kim mir gesagt hat, ich würde gerne Bundestagskandidatin für unseren Wahlkreis, habe ich gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Es war ja gerade Wahlkampf, warum? Also als Spitzenkandidatin, gerade die Spitzengespräche im Kommunalen, also der Terminkalender war ja schon komplett voll von der Kim. Und umso froher bin ich aber, dass sie das tut, ja, weil sie die mit Abstand beste Kandidatin ist, die wir hier haben in Koblenz. Und jetzt haben wir ja, das greife ich ein bisschen vor, aber wir haben ja unsere Liste auch aufgestellt in Rheinland-Pfalz, in der hervorragenden 7. Platz auf der Landesliste erreichen können. Auch das spricht einfach dafür, dass das auch landesweit gesehen wird, was hier für einen hervorragenden Job Kim hier macht. Und mit deiner Art, mit deinen Themen, mit all dem, was du jetzt mitbringst und erarbeitet hast auch in den letzten Jahren, können wir uns keine bessere Kandidatin hier vorstellen. Und deswegen haben wir richtig Bock auf diesen Wahlkampf. Vielleicht sogar viel mehr, als wir es vorher noch hatten, einfach weil wir wissen, wir tun es klar für die Themen, für die Partei, aber eben auch für dich. Und dann hat man noch mal viel mehr Lust.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich glaube, da kannst du dir echt so sicher sein, dass wir da so fest auch an dich glauben. Ne? Und du einfach wirklich einen hervorragenden Job machst. Also in allem, was du irgendwie, in jedem Bereich, in dem du dich jetzt hier engagiert hast oder zumindest in dem ich es mitbekommen habe. Es ist einfach so wirklich konstant super, super kompetent, super engagiert und
Und man muss ja immer dazu sagen, zur Ehrlichkeit gehört ja auch, das ist jetzt nicht so, dass dieser Wahlkreis einem Grünen zufliegt oder einer Grünen zufliegt. Das heißt, es ist auch nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, das zu tun. Es ist sehr zeitaufwendig, es ist mit sehr, sehr viel Energie verknüpft zu all dem anderen, was man hat in deiner Rolle als Fraktionsvorsitzende. Und du gehst ja noch Vollzeit arbeiten nebenbei. Das ist nichts, was man tut, weil es so viel Spaß macht, glaube ich, sondern das ist, was man wirklich aus Überzeugung tut und weil man der Partei damit auch was Gutes tut und weil man davon überzeugt ist, dass das gut ist, was man da tut. Und deswegen nochmal umso mehr Respekt dafür, sich diese Zeit zu nehmen, diese Energie zu investieren und für die Sache und für die Grünen und für die Themen da einzustehen. Das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug anrechnen.
Im Oktober dachte ich ja auch noch, es ist noch ein bisschen Zeit.
Ja, das hat uns dann alles sehr unvermittelt
getroffen. Das stimmt.
Und dann kam der November.
Eine Kleinigkeit hätten wir tatsächlich im Oktober noch. Ich würde sagen, den nehmen wir gerade noch mit, damit wir einmal auch noch die Jugendpartei ein bisschen Thema ein bisschen aufgreifen, was ja doch Wellen geschlagen hat, tatsächlich auch in komplett Deutschland, würde ich sagen, nicht nur bei uns in Koblenz. Und zwar die Grüne Jugend. Da gab es ein paar Rücktritte und Austritte. Vielleicht könnt ihr noch mal einmal kurz umfassen, was da passiert ist und vielleicht, warum wir in Koblenz auch ein bisschen anders sind.
Ja, also es gab ja vom Bundesverband der Grünen Jugend, also der Bundesvorstand der Grünen Jugend hat ja von jetzt auf gleich, es war der gleiche Tag, an dem auch Ricarda und Omid zurückgetreten sind, haben ihren Rücktritt erklärt und ihren Austritt aus der Partei und haben gesagt, wir werden was Eigenes gründen, Zeit für was Neues. Im Grunde kann man so runterbrechen, weil ihnen die Erfolge der Grünen in der Regierung und weil ihnen die Partei zu wenig links ist, also die Erfolge zu klein waren. Das wurde sehr, sehr hochgekocht. Ich glaube auch, weil es an dem Tag des Austritts von unserem Bundesvorstand war.
Rücktritt
vom Bundesvorstand.
Rücktritt.
Zum Glück nicht.
Genau. Im Grunde oder zumindest mal auch die Auswirkungen, die wir jetzt hier spüren, ja, auch in Rheinland-Pfalz gab es Leute der Grünen Jugend, die ausgetreten sind und die eben sich der neuen Bewegung anschließen. Das waren aber nicht die Massen und das war auch nicht die Grüne Jugend Koblenz Mittelrhein. Im Gegenteil, die hat sich eigentlich vor allem, also das letzte Jahr schon, aber auch seit diesem Tag viel mehr gefestigt, viel mehr auch an uns als Partei gebunden, wo wir denen natürlich auch super dankbar für sind und uns super wertschätzen. Und was die jetzt das letzte Jahr auch gerockt haben und wie die sich gerade entwickeln, ist ja, eine mega tolle Entwicklung, die wir gerade auch hier in Koblenz sehen.
Ja, das muss man also wirklich hervorheben. Da gab es ja jetzt auch nochmal neue Vorstandswahlen, also auch die Grüne Jugend Koblenz-Mittelrhein hat einen neuen Vorstand und hat jetzt gerade wirklich eine aktiven Gruppe, die sich echt sehen lassen kann. Also die wirklich schon eine zahlreich da einfach regelmäßig dabei sind und die sich aber gleichzeitig auch in die Partei, zumindest einige davon einbringen. Und das stärkt natürlich auch uns als Partei einfach dadurch, dass wir einfach wirklich ein richtig starkes, junges Team haben, die konstant dabei sind und junge Perspektiven einbringen.
Kann man einfach mal sagen, also das Finn und Luna sind ja das neue SprecherInnen-Duo. Finn ist ja auch unser Geschäftsführer mittlerweile. Genau. Also da ist auch die Verbindung einfach da, die sind da super motiviert. Aber auch eine Leni, die jetzt auch im Landesvorstand als Beisitzerin ist, die auch für die Partei, also für die Grünen Rheinland-Pfalz auch im Bundesfrauenrat vertreten. Also Menschen, die auch irgendwie diesem Jahr dazugekommen sind oder irgendwie auch groß geworden sind.
Genau. Die ja auch alle, nur jetzt muss man dazu sagen, ja teilweise noch, also Leni geht ja noch zur Schule, also die ja wirklich jung sind, ne? Also das
Studieren oder zur Schule gehen ja eigentlich fast alle.
Ja, genau, noch, oder ne? Studieren, genau.
Oder auch so ein Gianni, der von den Users gekommen ist, weil er sagt, bei solch sehe ich viel mehr Potenzial für die Bewegung, die man da hat, für das, was man auch irgendwie erreichen kann. Also nicht privat erreichen kann, sondern auch inhaltlich erreichen kann.
Sich einbringen kann
super
insbesondere. Genau, ne? Und dass man gehört wird. Ja.
Und das aber eben auch tut. Also ich glaube, der Weg dieser GJ Koblenz Mittelrhein ist gerade ein super guter und die sind total rührig und geben auch.
Auch sehr konstruktiv. Ne?
Ja, genau.
Also
genau,
total. Ich hatte ja auch meine erste Veranstaltung des Wahlkampfes quasi mit der Grünen Jugend gemacht, weil die wirklich einfach so konstruktiv sind. Die hängen sich rein und also wir haben hier wirklich eine sehr, sehr tolle grüne Jugend.
Auch die uns auch halt helfen. Wenn ich jetzt heute wieder gucke, Gianni war, glaube ich, wieder in 17 Stadtteilen flyern heute. Also und da gibt es ja mehrere von und das ist super wertvoll für uns als Partei eben.
Ja, genau. Und deshalb wirklich konstruktiv bleibt. Ne? Also ich sage auch mal, man kann immer Diskussionen führen und es ist auch vollkommen okay, dass eine Jugendorganisation von einer Partei irgendwie mal gegen was ist oder andere Positionen vertritt als wir. Dafür ist sie ja irgendwie da, um da nochmal was anderes einzubringen. Aber halt auf einem konstruktiven Weg und nicht aus Prinzip dagegen irgendwie zu sein. Ja. Halt, ne? Ja.
Dann gehen wir jetzt zum November über und einer nicht ganz so schönen Nachricht, die uns da erreicht hat. Und zwar die Werteunion hatte mal wieder eine Veranstaltung in Koblenz geplant und unsere Partei hat hier wortwörtlich Flagge gezeigt. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
Auch das war eine knappe Nummer. Wir wollten ja eigentlich oder hatten überlegt, also vielleicht da Kontext, die wollten ja irgendwas zu öffentlich-rechtlichen Sendern machen, in Rhein-Mosel-Halle, wieder hier die Herren um
schwurbeln.
Ein bisschen schwurbeln um den Herrn Maaßen. Und das lassen wir natürlich auch nicht hier in Koblenz auf uns sitzen, dass wir sagen, wir heißen die hier willkommen oder da regt sich kein Widerstand. Der erste Gedanke war, irgendwie was inhaltlich dem entgegenzusetzen. Wir wollten einen Podcast machen zu den Öffentlich-Rechtlichen. Da war aber parallel auch dieses ganze Thema der neue Staatsvertrag und die haben sich da ein bisschen schwer getan, von den Öffentlich-Rechtlichen da auch hier zu Gast zu sein. Kann man auch nachvollziehen, dass sie sich da, weil da alles noch sehr in der Schwebe war, nicht öffentlich äußern wollten. Also haben wir auch da, das war dann 3-4 Tage vorher, überlegt, was können wir denn dem entgegensetzen. Und andere Städte haben es ja auch irgendwie vorgemacht, bei ähnlichen Veranstaltungen, ob das jetzt Werteunion, AfD oder sonst irgendwelche Rechtsextremen waren, Flagge zu zeigen. Und das haben wir eben auch getan, indem wir aufgefordert haben, die Stadtspitze, den Vorplatz der Rhein-Mosel-Halle eben bunt zu beflaggen. Und Ja. Es hat funktioniert.
Und die Flaggen, die mussten ja auch erstmal bestellt werden.
Genau, an der Stelle also muss man auch mal kurz einen Dank an die Stadtverwaltung sagen. Genau. Auch den Oberbürgermeister, der das wirklich schnell gemacht hat.
Ja.
Die wurden extra per Express in irgendeiner Sonderfirma, sonderangefertigt. Weiß gar nicht wo, irgendwo im Süden von Deutschland.
Nee, ich glaube, es war es nicht.
Gießen? Oder
ja,
ich glaube, nicht. Also Gießen. Nee, ich habe erst im Süden von Deutschland. Nein, ich habe irgendwas im Süden gedacht und dann hast du gesagt, irgendwas mit. Ja, egal.
Ja, ich glaube, es war Gießen.
Ja. Naja, auf jeden Fall ging es innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Stunden, besser gesagt. Und ich glaube, die hängen immer noch, oder? Also,
ich glaube, ja. Also, sie haben auf jeden Fall noch lange gehangen, wenn sie jetzt irgendwie. In der letzten Woche irgendwie abgehangen wurden, wäre es schade, aber es war auf jeden Fall ein total tolles Zeichen und ich finde es so toll, dass die auch so lange gehangen haben oder hoffentlich auch immer noch hängen. Es wäre auf jeden Fall ein tolles Zeichen, wenn sie dauerhaft hängen auch.
Ja.
Dann würde ich als nächstes einfach nur den 6.11. einwerfen, diskutiert.
Ja, das ich muss sagen, also das hat wirklich echt, also das Datum ist mir auch so im Kopf geblieben. Das ist sowas wie der 9.6., glaube ich. Ich glaube, da werde ich mich ganz lange dran erinnern.
Mein Neffe ist ja geboren an dem Tag und ich habe tatsächlich heute,
was ein Geburtstag.
Ja, ich habe heute tatsächlich mir noch die Zeitung vom 6.11., die Rheinzeitung vom 6.11. besorgt, weil die werde ich aufbewahren und dann werde ich ihm irgendwann zeigen, so, da bist du geboren, in dieses Chaos, an diesem Tag.
Ja. Fassen wir nochmal chronologisch zusammen. Donald Trump wurde zum Präsidenten von Amerika gewählt. Das war morgens, zumindest mal, er wurde am 5. gewählt und am 6. kam dann das Ergebnis.
Zu uns dann, als wir aufgewacht waren.
Genau.
Der Tag hat schon scheiße begonnen.
Ist richtig.
Und dann war der Abend und wir hatten Vorstandssitzungen.
Ja, und wir hatten uns ein paar Tage vorher mit Kim zu dritt zusammengesetzt und hatten uns früh, also wir waren wirklich super früh dran.
Wir waren so stolz, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt schon alles geplant.
Ja, wir haben tatsächlich einen Fahrplan, also für die einzelnen Monate, für den Wahlkampf, für die Bundestagswahl, die ja dann noch Ende September gewesen wäre, ausgearbeitet. Und da waren wir, also ja, das war einfach klasse, weil wir wirklich so konkret auch Veranstaltungen und Daten und so schon überlegt hatten und rausgesucht hatten. Und dann auf dieser Vorstandssitzung, wir haben das auch zu dem Zeitpunkt gemacht, weil wir auf dieser Vorstandssitzung uns das Ziel genommen hatten, dass wir diesen Fahrplan vorstellen. So, und während wir Vorstandssitzung hatten, also wir haben…
Ganz kurz, es war irgendwie so, man hat ja so ein bisschen schon angedeutet, in verschiedenen Chatgruppen kriegt man ja dann doch so ein bisschen mit, was vielleicht passieren könnte. Und ich weiß noch, Leni war auch da bei der Sitzung und die hat dann gefragt, ja, wie wahrscheinlich ist denn das… morgen oder übermorgen irgendwas passiert. Und dann haben wir gesagt, ja, könnte schon sein.
Ja, genau, weil das war irgendwie so, dass wir haben so den Fahrplan präsentiert und haben beide irgendwie so oft so gesagt, ja, wenn dann die Wahl im September stattfindet. Und dieses, wenn dann die Wahl im September stattfindet, das wurde während der Sitzung so Eilmeldung für Eilmeldung immer
unwahrscheinlicher
irgendwie, bis es dann halt um 21 Uhr oder so dann tatsächlich halt ganz unrealistisch wurde und es ganz klar war, dass wir nicht im September diese Wahl haben werden, sondern die Wahl irgendwann früher stattfindet. Und ja, das also war wirklich ein spannender Abend, weil wir dann halt ja als Vorstand zusammensaßen und uns dann auch die verschiedenen Statements angehört haben. Und ja, dann ging es irgendwie los und man war irgendwie so am Machen und am Tun und am Umplanen. Und wir konnten ja zum Glück auf diesen Fahrplan im Prinzip zurückgreifen und mussten dafür halt neue Daten finden. Für die
haben wir auch schon in dem Abend, weil ich war ja bei der Vorstandssitzung nicht dabei. Ne? Und dann haben wir nur so zwischendurch geschrieben, passt der Tag? Ja, okay, passt der Tag? Okay,
so,
alle Veranstaltungen vorgezogen.
Wir hatten ja wirklich eine lange Tagesordnung. Ein Teil der Tagesordnung, da war eben der Fahrplan, den vorzustellen, einfach mal kurz in den Raum zu werfen. Das können wir uns so vorstellen. Aber es gab noch super viele andere Tagesordnungspunkte und dann kam eben Lindner Bild-Push-Nachricht, Lindner wird entlassen oder nee, fordert irgendwas, keine Ahnung.
Ja, fordert Neuwahlen.
Genau.
Ja.
Und dann ab dem Moment haben wir gesagt, so, Tagesordnung ist beendet, wir gucken uns das jetzt alle gemeinsam an. Wir haben dann im Büro gesessen, haben einen großen Bildschirm da hängen und dann haben wir uns alle Statements angeguckt. Dann war das letzte Statement rum und dann war alle Tagesordnungspunkte weg. Wir reden jetzt nur darüber, was wir tun können. Wir müssen heute, wir haben direkt Großflächen bestellt.
Ja, wir haben also wirklich richtig viel an dem Abend geschafft. Ja. Also.
Und dann sind wir, dann sind auch alle irgendwann heim und wir sind aber noch sitzen geblieben und haben dann, glaube ich, bis 2 Uhr noch weiter gesprochen, was müssen wir jetzt in den nächsten Tagen tun. Und dann haben wir ja erst auch noch mit dem falschen Termin spekuliert.
Genau, mit dem 9.3.
Genau.
Ach, im März.
Genau. Ja, aber ja, also jetzt ist es der 23.2. und wir haben irgendwie, also ich finde es schon, ich bin schon ziemlich froh, wie wir das jetzt alles gemacht haben und voll, wie das gelaufen voll ist, weil wir wirklich dann im November eigentlich jetzt diesen ganzen Fahrplan und eine Bestellung von Plakaten, irgendwie Großflächen und so weiter, also alles, was wir abhaken konnten, haben wir auch gemacht als Vorstand und da haben wir so, ne, die Zuständigkeiten so ein bisschen verteilt und haben aber alles ausgearbeitet und es steht jetzt alles und ja, es war gut, dass wir uns so ganz, ganz frühzeitig mit diesem Fahrplan beschäftigt hatten und der war dann jetzt aber auch notwendig, den jetzt zu haben und ja, also ja, und was halt der 6.11. dann auch gebracht hat, was glaube ich für uns dann jetzt so ganz wichtig natürlich im November gewesen ist, diese ganz vielen Neumitglieder ab dem 6.11., also dass sich so die politische Stimmung ja schon sehr spannend entwickelt hat und für uns natürlich erstmal positiv, muss man ja jetzt einfach sagen, also genau, wir haben jetzt knapp 40 Neumitglieder dazu gewonnen seit dem 6.11. und das ist jetzt anhand unserer Mitgliederzahlen wirklich ein wirklich großer Zuwachs. Also wir sind ja, ja dann fast bei
270 so rum.
Ja, und es sind ja fast 20% Zuwachs dann, ja, oder? Also
ja,
das ist ja
vor allen Dingen, weil wir hatten ja schon mal die Welle Anfang des Jahres bei den, ja, bei der Demokratiebewegung, genau, ne? Und ich kann mich dran erinnern, wir haben sehr, sehr lange gedümpelt und wollten die 200 genau erreichen. Ja. Und wir haben dann doch noch vor also, so einem Jahr so, werde unser 200. Mitglied.
Ja. Also wir haben jetzt dann dieses Jahr um die 70 Neumitglieder bekommen. Das ist echt, das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Wenn man bedenkt, das ist, also mehr als 20%, ne? Also ja, ja, weit mehr als 20%.
Genau, jetzt seit dem 6.11. meine
genau ich quasi. Aber das ist ja so, innerhalb ja von einem Jahr haben wir uns, haben wir fast ein Drittel an Neumitgliedern. Ja. Also
und ja, also ich meine, es ist ja so unglaublich schön zu sehen, weil was man da ja durch ja auf jeden Fall sieht, ist, dass, ne, die Grünen, auch wenn sie jetzt die letzten Jahre ja schon sehr, sehr, sehr viel einstecken mussten, aber diese grünen Ideen an sich jetzt nicht irgendwie total blöd irgendwie jetzt der Durchschnitt der Bevölkerung findet und wir irgendwie nur quasi jetzt eine Randpartei sind oder so. Also das zeigt es ja auf jeden Fall, dass viele Bürgerinnen sehen, okay, die haben irgendwie Antworten, die sind vertrauenswürdig, die machen einen bestimmten Politikstil, den wir irgendwie wertschätzen. Und das ist natürlich einfach wunderschön so zu sehen jetzt. Und ich hoffe natürlich, dass sich diese Stimmung jetzt auch bis zur Wahl so tragen kann, wie sie aktuell ja ist. Ja.
Eigentlich sind wir ja ready for it, um es mit Roberts Worten zu sagen. Vielleicht noch kurz, das heißt also, wir sind ready für diesen Winterwahlkampf, wir sind motiviert voll mit den Neumitgliedern, die BDK, die LDV, die uns quasi das programmatisch und die Liste nochmal quasi gegeben haben, die Kanzler-Era gegeben haben. Ich muss es einwerfen, ich bin Swiftie, was soll ich machen? haben uns, glaube ich, alle sehr gut eingestimmt.
Ja, und das passt gerade auch wieder alles zusammen. Ich habe es eben auch in unsere Gruppe oder heute Morgen oder so reingeschrieben. Ich liebe unsere Neumitglieder, weil die tragen uns immer im Wahlkampf. Ja. Also das war im Kommunalwahlkampf schon so, die sind immer so motiviert, was das Flyern angeht. Wir haben jetzt unsere Weihnachtskarten rausgegeben und die waren ja, also 10.000 Stück in 3 Tagen wieder verteilt. Also das ist so wertvoll, dass ja die Leute jetzt alle kommen und motiviert sind und mitmachen wollen. Und wir haben ja gerade auch was zu tun, was ja auch gut ist.
Ja.
Deswegen ja passt es ja gerade einfach. Und wir sind auch top vorbereitet, was unsere Veranstaltungen angeht. Wir haben jetzt echt coole Veranstaltungen geplant fürs nächste Jahr. Verlinken wir auch gerne mal dann unter der Folge.
Ja.
Es kommen coole Leute mit Toni Hofreiter, mit unseren Ministerinnen aus Rheinland-Pfalz, Katharina Binsen, Katrin Eder, Kim ist natürlich immer dabei, Bina Kahn als unsere Spitzenkandidatin ist dabei, Julian als Top 4 Kandidat. Das wird schon cool. Also ja, ich freue mich auf diesen Wahlkampf.
Das glaube ich. Dann würde ich noch auf einen großen Punkt jetzt im Dezember eingehen wollen, der Haushalt. Letzten Freitag, Stadtrat, Haushalt wurde beschlossen. Es war eine extrem spannende Sitzung, würde ich sagen, was nicht hätte sein müssen. Aber vielleicht kannst du da, Kim, nochmal drauf eingehen, warum denn hier wirklich jede Stimme auf der Seite der vernünftigen und verantwortungsbewussten Fraktionen.
Hashtag Vernunft statt Ideologie.
Warum es auf die ankam.
Ach, also ich habe ja gesagt, wir hatten lange Haushaltsberatungen. Wir hatten also Ende November hatten wir 2 Tage, wirklich 13 Stunden am Stück Haushaltsberatungen. Und da wurde dieser Haushalt auf links gedreht, weil er stark im Defizit ist. Also wir haben im Ergebnishaushalt haben wir momentan, so wie er jetzt beschlossen wurde, 38 Millionen Euro Minus und im Finanzhaushalt um die 50 Millionen Euro im Minus. Und das ist natürlich für Koblenz sehr, sehr schlecht. Wir hatten die Jahre vorher immer einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen und dieses Jahr war es einfach nicht mehr möglich. Das heißt, wir haben per se eine sehr, sehr schwierige Situation dieses Haushalts. Trotzdem mussten wir natürlich gucken, dass nicht alles, was wir jetzt auch in unsere Zukunft investieren, irgendwie gestrichen wird oder in Zusammenhalt investieren gestrichen wird. Und deswegen waren das insgesamt einfach sehr, sehr harte Haushaltsberatungen. Ich glaube, wir haben insgesamt ein gutes Ergebnis für diese schwierige Situation. Vielleicht mal ganz kurz, der erste Haushaltsentwurf hatte minus 65 Millionen Euro. Also wir haben den wirklich sehr, sehr stark noch reduziert, das Defizit, aber irgendwann ist es auch einfach nicht mehr möglich. Ne? Also das ja, waren sehr, sehr viele Faktoren, wo wir auch als Stadt nicht so viel Einfluss darauf hatten. Ein paar, die wir auch benannt haben, zum Beispiel auch bei Personalkosten, wo wir Einfluss drauf haben. Genau, aber einfach eine schwierige Ausgangssituation. Und die ADD hatte sehr, sehr deutlich daraufhin schon gesagt, dass wir sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben halt eben gucken müssen, dass wir uns größtmöglich anstrengen. Das haben wir bei den Ausgaben auf jeden Fall gemacht. Und bei den Einnahmen stand das jetzt am Freitag halt noch an, die Entscheidung. Zum einen bei der Grundsteuer B gibt es ab nächstes Jahr die Grundsteuerreform, die in Kraft tritt, was für Koblenz die Konsequenz gehabt hätte, dass wir nochmal 5 Millionen Euro im Minus an der Stelle gewesen wären. Das heißt, da mussten wir eine Aufkommensneutralität beschließen. Das hätte zunächst eigentlich ein höherer Hebesatz bedeutet, aber das Land Rheinland-Pfalz hat sich dann nochmal auf den Weg gemacht und gesagt, bei der Grundsteuer B kann man zukünftig, also das Gesetz ist noch nicht da, aber das ist jetzt quasi im Prozess im Land, zukünftig unterschiedliche Hebesätze bei Gewerbegrundstücken und bei Wohngrundstücken geben, weil momentan eben mit dieser neuen Reform Wohngrundstücke deutlich stärker belastet werden als Gewerbegrundstücke. Und das ist eben eine komplette Umkehr quasi von dem, wie es vorher auch war bei der Grundsteuer. Und deswegen haben wir da halt eine Aufkommensneutralität jetzt beschlossen, dass wir im nächsten Jahr, wenn das vom Land geklärt ist, dass wir dann nochmal gucken, wie gehen wir jetzt an die Hebesätze ran, weil wir ja jetzt noch überhaupt nicht wissen, wie können wir denn die Hebesätze anpassen und wie macht das Sinn. Aber damit wir halt keine weiteren Mindereinnahmen haben. Dann bei der Gewerbesteuer ist es halt so, wie gesagt, die eine Steuer wurde jetzt nur auf Aufkommensneutralität beschlossen, die andere musste angehoben werden, um halt der ADD zu folgen und diese größtmöglichen Anstrengungen hinzubekommen. Weil wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir von vornherein gewusst, dass dieser Haushalt nicht genehmigt wird. Und das bedeutet für die Vereine, dass Gelder nicht ausgezahlt werden können, ganz, ganz viele freiwillige Leistungen im sozialen Bereich, ganz, ganz viele freiwillige Leistungen im kulturellen, im Sportbereich. Also wirklich eine extreme Belastung für unsere Stadt, aber auch ganz, ganz viele Projekte nicht angefangen werden können. Also in dieser Zeit hätte man quasi nur das Geld für zum Beispiel Personalkosten oder schon bereits begonnene Projekte gehabt. Und deswegen wäre es einfach verantwortungslos gewesen, in eine Zeit ohne Haushalt zu gehen. Ja, jetzt haben wir aber, wie wir eben schon mal gesprochen haben, bald Bundestagswahlkampf. Und jetzt sind Steueranpassungen, wenn auch notwendig und die einzige Möglichkeit, die ADD uns auch lässt, kein beliebtes Thema. So hat schon im Hufer anklingen lassen von ein paar Fraktionen, dass sie das Thema gerne erst im Frühjahr nächstes Jahr behandeln hätten. Und das zeigt natürlich, okay, manche Leute flüchten jetzt vor der Verantwortung, das dieses Jahr noch zu machen, vor der Bundestagswahl, weil es einfach ein Thema ist, was nicht beliebt ist. Und ja, das hat sich dann gezeigt. Also der Haushalt wurde fast blockiert mit Stimmen von der CDU, der WGS, der FDP und der AfD. Und wir hatten tatsächlich Glück, dass wir zwei Stimmen Mehrheit hatten. Erstmal nur eine Stimme Mehrheit, ne? Ja. Dann ist eine Person von den Linken noch dazugekommen. Dann hatten wir zwei Stimmen Mehrheit am Ende. Aber es war wirklich eine so knappe Entscheidung, dass dieser Haushalt durchgebracht wurde mit allen Stimmen von unserer Fraktion, dann mit der SPD, der Fraktion Die Linke Partei und der Freien Wähler, die alle wirklich einfach bis aufs Mark schockiert waren, was in diesem Rat abgelaufen ist. Und auch da nochmal, die haben ja tatsächlich dann am Ende sogar blockiert oder blockieren wollen, haben es ja zum Glück nicht geschafft, dass überhaupt Steuern eingenommen werden. Also das ist ja wirklich einfach krass, ne? Also die wollten echt alles blockieren. Und dann wird so ein bisschen, wurde von vielen Konservativen dann auch so gesagt, ja, es war ja eine sehr, sehr knappe Entscheidung und das wurde jetzt durchgedrückt. Aber ganz ehrlich, nein, für eine demokratische Mehrheit hätte denen nicht nur ein oder zwei Stimmen gefehlt, für eine demokratische Mehrheit hätten denen 7 oder 8 Stimmen gefehlt. Aber mittlerweile sind wir halt leider an einem Punkt, wo Konservative die AfD auch einfach mit reinrechnen in ihre Entscheidungen. Und das war ein leider sehr, sehr bitteres Beispiel davon. Also es war eine Hängepartie.
Und ich glaube, ja, man muss auch umso mehr nochmal sagen, wie, also erstmal vielen Dank an euch als unsere Fraktion, dass ihr da auch so standhaft seid und die Verantwortung tragt. No. Kein Mensch erhöht gerne Steuern. Ja. Keine Fraktion erhöht gerne Steuern. Das kann man sich jetzt auch nicht vorwerfen lassen. Ja, hier die Grünen, Linken und SPD und Freien Wähler wollten jetzt eure Steuern erhöhen. Das ist Quatsch. Sondern man übernimmt Verantwortung oder man übernimmt eben keine Verantwortung. Und wenn die Alternative ist, dass der Haushalt nicht genehmigt wird, dass also gar kein Geld gezahlt werden kann, dass die Stadt vor einer Hängepartie steht, wie überhaupt weiter vorgegangen werden kann, dann ist es einfach verantwortungslos, so damit umzugehen und sich jetzt auch noch hinzustellen, zu sagen, wir wollten ja keine Steuern erhöhen, sondern die anderen Bösen wollten das tun.
Zumal bei der Grundsteuer tatsächlich auch noch das andere ein Ergebnis sein kann. Ne? Also es kann sogar für Private sogar noch so sein, dass wir da den Hebesatz senken für die, weil die ja durch diese Grundsteuerreform, die vom Bund gekommen ist, jetzt ab nächstes Jahr sowieso überproportional belastet sind. Das bedeutet, wenn das mit dem Land alles so funktioniert, kann das Ergebnis sogar noch sein, dass wir die Leute, die wohnen in Koblenz, tatsächlich noch entlasten und dann halt beziehungsweise wieder auf den gleichen Stand bringen wie quasi vor dieser Grundsteuerreform. Genauso wie das Gewerbe, was eigentlich jetzt begünstigt ist mit der Grundsteuerreform, aber dass wir das halt aufkommensneutral halten und dass dieses Verhältnis intern von dieser Steuer hat sich halt komplett umgedreht und wir wollten dafür auch nur sorgen, dass eben nicht die Menschen, die in Koblenz wohnen, jetzt stärker belastet werden.
Ja, und jetzt, wie gesagt, stellen sich dann andere Parteien oder Fraktionen hin und sagen, ja, wir, mit uns würde es sowas natürlich nicht geben. Und das sind die Fraktionen, nämlich die CDU Koblenz, die am Anfang, die sind ja erst stärkste Fraktion geworden nach dieser Kommunalwahl, sich hingestellt haben. Ich habe gestern nochmal den Rheinzeitungsartikel rausgenommen, wo sie es auch noch schriftlich dann fixiert haben. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir sind jetzt die tragende Kraft und treibende Kraft in Koblenz. Und wir sind die, denen die Menschen vertrauen. Wir übernehmen, wir stellen uns dieser Verantwortung. Und später sagen sie dann noch, wir wollen eine stabile Mehrheit in der Mitte des Rates organisieren, damit wir gut für Koblenz zusammenarbeiten können. So, und was ist davon der Fall? Überhaupt nichts. Also diese Verantwortung wird hier einfach deutlich, wird nicht wahrgenommen, wird nicht angenommen, man duckt sich weg, ist im Wahlkampf, man ist voll im Populismus angekommen, indem man einfach nur sagt, wir wollen keine Steuern erhöhen, das machen ja nur die anderen.
Wer will das?
Genau, ne?
Also
genau.
Das ist die Sache, niemand, keine einzige Fraktion hat sich dahingestellt und hat gesagt, wir wollen das. Genau. Alle haben sich dem Zwang gestellt, dass wir handlungsfähig bleiben als Kommune. Ja. Ne? Ja. Also das ist wirklich, ich finde es unfassbar, dass die CDU sich ernsthaft hingestellt hat, von der AfD, von der FDP, wir kennen diesen Populismus im Rat schon, aber dass die CDU sich ernsthaft hingestellt hat und sich so aus der Verantwortung gezogen hat, hätte ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt vorher nicht zugetraut.
Ja. Und dann sagen sie am Anfang ja noch, wir wollen eine breite Mehrheit organisieren und es wurden Gespräche geführt, das stimmt, es waren auch alle Fraktionen irgendwie dabei involviert oder zumindest mal auch alle demokratischen Fraktionen. Und man hat einfach gemerkt, dass der Wille eben nicht dafür da ist, sondern dass es jetzt in Kauf genommen wird, dass Mehrheiten nur zustande gebracht werden mit AfD-Stimmen. Das heißt nicht, dass jetzt aktiv um AfD-Stimmen geworben wird oder so. Das kann ich nicht nachweisen, aber was man nachweisen kann, es gab Anträge, die nur mit AfD-Stimmen zustande kamen von der CDU. Und es gab auch einzelne Anträge von der AfD, die mit Stimmen der CDU nicht durchgebracht, aber bestätigt wurden.
Genau, also es gibt Abweichler von der CDU, die übrigens nicht nur mal ausscheren, sondern regelmäßig bei eigentlich fast jedem Antrag von der AfD mitstimmen.
So, und dann können wir nicht, jetzt sprechen wir von der stärksten Fraktion im Koblenzer Rat, die angetreten ist mit, wir wollen Verantwortung übernehmen und wir wollen die Mitte stärken. Jetzt sind wir wieder am Anfang vom Jahr angekommen, nämlich bei der Demo gegen rechts, wo die AfD und die CDU nicht dabei war.
Die FDP.
Ja, die AfD war auch nicht dabei.
Aber gut, war ja eine Demo gegen sie. Genau. Und aber die waren auch nicht
so
eingeladen.
So schließt sich dann irgendwie auch der Jahreskreis, dass das man heute sagen muss, da ist ganz was ins Wackeln geraten und da muss sich wirklich mal jeder in dieser Fraktion fragen, wo er da gerade steht.
Ja.
Und auch, was Verantwortung bedeutet, wenn man einfach so einen Haushalt blockiert und sogar blockiert, überhaupt Geld einzunehmen oder Steuern einzunehmen.
Ja.
Jetzt habe ich mich in Rage geredet.
Nee, überhaupt nicht. Nee, aber das ist ein richtig schöner
Abschluss. Genau.
Es war ein unschöner Abschluss eigentlich oder ein schwieriger.
Es war ein schöner Abschluss, weil sich gezeigt hat, dass wir eine demokratische Mehrheit im Stadtrat hinbekommen hätten. Ich hätte gerne gehabt, dass die CDU mit am Tisch gewesen wäre und dass sie sich nicht populistisch danach hingestellt hätte. Sie ist nicht mit am Tisch gewesen. Hoffentlich ist es im nächsten Jahr anders, aber wir hatten eine demokratische Mehrheit für unsere Stadt bekommen. Wir hatten genug Menschen in diesem Stadtrat, die Verantwortung für Koblenz übernommen haben.
Aber lass uns noch mal ganz kurz ins nächste Jahr gucken, oder? Also es wird ein cooles Jahr. Es wird ein schönes Jahr. Nein, wir haben coole Veranstaltungen vor uns. Wir haben einen coolen Wahlkampf vor uns. Genau. Es wird ein super spannendes Jahr.
Ja. Und wir freuen uns wirklich über alle, die mal bei uns vorbeischauen.
Wir freuen uns.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Die mithelfen wollen beim Wahlkampf. Meldet euch einfach immer bei uns. Wir freuen uns wirklich sehr.
Genau. Cool, dass ihr da wart, dass wir so ausführlich über das Jahr reden konnten. Genau.
Wünsche ich euch auch.
Schöne Festtage.
Genau.
Die letzte Folge dieses Jahr wahrscheinlich, oder?
Ja. Bestimmt.
Dann. Janina, danke, dass du diesen Podcast gefunden hast. Ich bin schon ausgestellt. Jetzt ist Schluss.